Herzlich willkommen zu Von Chronographen und Kotzbrocken, dem Edelstein-Podcast, den ihr in eurem Leben gebraucht habt. Wir sind
Julia
und Jenny. Und wir reden so ausführlich über die Edelstein-Trilogie, dass wir gerade jedes Kapitel einzeln besprechen, sehr, sehr tief reingehen. Und wir haben im letzten Kapitel einfach rausgefunden, dass Grace unfassbar dumm ist und Leslie die beste Freundin der Welt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein mit unserer allseits beliebten Kategorie, dass ich dir heute eine Zeitreisefrage stelle. Und ich habe heute mal ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar reisen wir nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Und ich würde gerne von dir, Julia, wissen, was wäre eine Sache, die du unbedingt aus der Zukunft wissen wollen würdest?
Also, meine Antwort ist jetzt, glaube ich, nicht so funny, wie ich das gerne hätte. Aber ich würde tatsächlich überprüfen, wie weit der Rechtsruck in Europa geht und ab wann es sich lohnen würde, sich wohin zu verpissen. Oder halt ne, einfach mal auschecken, so in, was weiß ich, 10, 15 Jahren, wie ist die Stimmung so? Sollte ich vielleicht bis dahin intensiv Schwedisch gelernt haben und nach Schweden ausgewandert sein? Oder sollte ich vielleicht mir überlegen, mal jetzt schon irgendwie in ein Grundstück in Neuseeland zu investieren. Das würde ich, glaube ich, rausfinden wollen oder einfach mal abchecken. Mhm. Und ansonsten, also so an Fun-Sachen, die ich gerne rausfinden würde. Ich würde auf jeden Fall in die Zukunft reisen und versuchen rauszufinden, ab wann es endlich eine vegane Käsealternative gibt, die richtig schmilzt und auch so Fäden zieht.
Ja, und auch so schmeckt wie Käse und nicht wie Margarine.
Weil, also ich meine, ich finde so, weißt du, so Scheibenkäse auf dem Brot, da sind wir schon ganz gut versorgt. Also gut, vielleicht bin ich auch schon so lange vegan, dass ich nicht mehr weiß, wie richtiger Käse schmeckt.
Also es ist wirklich ein Pain in meinem Leben, dass es keinen veganen Käse gibt. Also ich bin auch nur vegetarisch, aber ich würde super gerne einfach dauerhaft veganen Käse essen. Aber der schmeckt einfach nicht. Das haben sie noch nicht hinbekommen. Wurst, gar kein Problem. Fleischalternativen, mega. Aber Käse ist noch nicht da.
Ja, stimmt. Also ich meine, ich habe jetzt neulich entdeckt, dass es jetzt eine vegane so Camembert-Alternative gibt. Und da bin ich wirklich sehr glücklich drüber, weil das hat auch so, weißt du, diese Haut Weichkäse. Da habe ich mir wirklich gedacht, das ist eine Bereicherung in meinem Leben. Aber was mir halt wirklich noch fehlt, ist so ein Käse, mit dem man geil was überbacken kann, der dann nicht entweder zu so einem komischen Schlons zerläuft, der dir so an den Zähnen klebt oder einfach irgendwann so ein Brett wird, was auf deiner Lasagne oben drauf liegt. Und ich glaube, das wäre mit mein größtes Anliegen, rauszufinden, wie lange ich quasi noch durchhalten muss, bis die gute Käsealternative kommt.
Vermutlich musst du da noch sehr, sehr lange warten. So traurig das ist.
Wobei, ich habe neulich Werbung ohne Auftrag.
Bezahlt uns bitte.
Als ob uns irgendjemand zutrauen würde, schon WerbepartnerInnen zu haben. Lol.
Ich stell mir vor, wir würden einfach richtig viel Kohle hier mitmachen.
Ja, also wenn uns jemand sponsern würde.
Wir sind offen.
Schickt.
Offen und breit.
schickt eine E-Mail. was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau. Es gibt eine Mozzarella, so Streumozzarella-Alternative von Beda. Die habe ich vor 2-3 Wochen das erste Mal gekauft. Und die hatte zumindest, als sie dann geschmolzen war, so ein bisschen dieses Kaugefühl von geschmolzenem Käse. Also, dass es nicht so komplett weich war, sondern, weißt du, so einen leichten Widerstand gibt. Ja. Und das fand ich schon mal sehr spannend. Ich glaube, die sind da. Also Beda, falls ihr uns hört, ihr seid da auf dem richtigen Weg, bitte weitermachen.
Sehr gerne und uns bitte sponsoren. Wen ich empfehlen kann, also ich bin Fan von dem Simply V Streukäse. Mhm. Das ist aber auch der so ein bisschen an den Zähnen klebt, aber ich finde es irgendwie geil. Deswegen, also da, den mache ich mir auch oft auf Pizza oder so, wenn ich selber Pizza mache. Weil den finde ich vom Geschmack her sehr lecker. Aber irgendwie, ich kann den in meinem Kopf nicht als Käse abspeichern. Sondern das ist wirklich, wenn ich Bock auf den Geschmack von dem habe, dann nehme ich das. Aber nicht, wenn ich sage, oh, ich brauche jetzt eine gute Käsealternative.
Ich muss auch sagen, ich bin inzwischen so ein bisschen davon weggekommen, zumindest bei Käse, zu versuchen, das an Käse ranzubringen. Eben weil ich ja auch das Glück in Anführungszeichen habe, dass ich schon so lange keinen Käse mehr gegessen habe, dass ich sowieso nicht so richtig weiß, wie es schmeckt. Und das einfach halt zu sehen als, das ist was Geiles, was ich mir obendrauf mache. Und also, ja, das irgendwie als eigenes Produkt zu betrachten und nicht als, ich will hier den Streukäse ersetzen, weil das, der Versuch, das tut mir nur weh.
Ja, voll.
Das ist nicht gut für meine Gesundheit.
Das ist es halt. Man ist schon, hat schon zu viele Enttäuschungen erlebt einfach.
Weißt du, und irgendwann muss man sich auch schützen.
Und ich finde das so krass, weil vegane Alternativen sind so gut. Also Fleisch und Wurst und solche Sachen, die sind ja mega. Die schmecken ja richtig gut. Und auch Lachs und so bin ich voll zufrieden mit. Aber Käse kriegen sie nicht hin. Das muss irgendwie so richtig komplex sein, Käse nachzustellen.
Gut, ich glaube, es liegt auch daran, dass Käse ja in so vielen verschiedenen Formen irgendwie angeboten wird. Und dass das ja, also was so Fleischalternativen richtig geil macht, ist ja, wenn die so faserig sind. Also wenn die so ein, weißt du, auch diese Fasertextur haben.
Ja, aber auch vom Geschmack her.
Und ich vermute fast, dass es halt einfacher ist, diesen Umami-Geschmack nachzumachen, als diesen typischen Geschmack von halt, was ist das, fermentierte Milch, gegorene Milch. Also da ist ja irgendwie so ein chemischer Prozess dabei. Und vielleicht ist es irgendwie das, dass es sehr schwer ist, das nachzumachen, ohne so Sachen wie Konsistenz und so auch einzubüßen.
Aber ich finde es richtig toll, dass wir irgendwie von Zeitreisen auf vegane Alternativen gekommen sind. Ich würde aber sagen, lass uns mal wieder den Zeitreisen widmen und dem Kapitel.
Ja, Moment, du hast noch gar nicht gesagt, widmen, was du rausfinden wollen würdest.
Ja, ich dachte, das passt jetzt gerade nicht mehr. Ich versuche hier einen guten Gesprächsfluss im Laufen zu halten.
Nee, sag das jetzt.
ich glaube, ich würde es gar nicht wissen wollen, wann ich wo auswandern muss. Ich würde auch super wenig wissen wollen. Also wenn ich in die Zukunft reisen könnte, dann würde ich mit Scheuklappen durch die Gegend gehen. Ich hätte auch richtig Angst, mir irgendwas zu spoilern. Ich hasse auch Spoiler. Deswegen, also würde ich zum Beispiel auf gar keinen Fall darauf achten, wie geht es meinem Lieblingsfußballverein oder solche Sachen, weil ich will nicht wissen, ob der irgendwann in der nahen Zukunft irgendwelche Sachen noch gewinnt oder nicht, sondern das will ich dann live erleben. Was ich allerdings, und es tut mir auch leid, dass ich auch so oft bei diesen Fragen immer wieder auf Taylor Swift kommen muss. Aber ich würde natürlich gucken, wann announced sie Rap, wann kommen das, die beiden Taylor's Version Albums, macht sie noch ein neues Album, wie viele Alben macht sie noch, was für Musik entgeht mir, wenn ich schon früher ableben sollte. So viele Dinge, das würde ich rausfinden wollen. Aber ansonsten,
oh Gott,
würde ich
nicht viel
wissen wollen.
Stell dir mal vor, du liegst dann so auf dem Sterbebett und weißt aber, boah, scheiße, wenn ich jetzt noch 4 Wochen durchgehalten hätte, dann hätte ich noch das nächste Taylor Swift-Album mitbekommen.
Und das ist ja wirklich schlimm. Ich habe so viel Angst davor. Das ist wirklich ein Motivator, am Leben zu bleiben. Also ich habe viele Motivatoren, definitiv. Ich lebe sehr gerne. Aber allein diese Vorstellung, dass man sterben sollte, bevor ich alle Re-Recordings von Taylor Swift gehört habe. Nee. Kann ich nicht. Das Traurige ist, ich mache da halt nicht mal Scherze mit. Das ist halt legit eine große Angst von mir. Aber wie gut, dass wir ja alle irgendwie Sachen in unserem Leben haben, die uns wichtig sind. Weißt du, manche Leute haben Kinder oder einen Partner und ich habe halt Taylor Swift.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich verstehe den Gedanken, dass man sich halt irgendwie denkt so, nee, ich will schon noch wissen, was da als nächstes so kommt.
Mhm. Ja, schon. Also ich finde es auch richtig komisch, diese Vorstellung, dass man irgendwann halt stirbt und eben nicht mehr herausfindet, was noch kommt. Obwohl man es ja, also ich weiß nicht, woran ich glaube, wenn man stirbt, aber ich glaube, also man wird es ja safe nicht mehr mitkriegen, was noch alles passiert und das dadurch dann auch nicht vermissen, aber ich finde es irgendwie eine ganz komische Vorstellung.
Also in meiner Vorstellung, oh, jetzt wird es auch richtig philosophisch hier.
Nicht wirklich.
Auf der einen Seite würde ich mir für mich selber irgendwie doll wünschen, dass es einfach vorbei ist, damit ich einfach so, lass mich einfach in Ruhe. Aber auf der anderen Seite gibt es mir sehr viel Halt, mir vorzustellen, dass die Menschen, die ich verloren habe, noch irgendwie da sind und noch irgendwie das mitbekommen. Und tatsächlich, also jetzt, oh, jetzt wird's richtig deep hier. Tatsächlich, also habe ich ja immer wieder Momente, wo ich mir denke, so, das ist jetzt sehr schade, dass meine Mutter das nicht mitbekommt. Aber ich denke mir dann einfach immer so, naja, aber sie sieht's ja jetzt. Also sie ist ja immer dabei.
Ja, da hast
du recht, das ist
auch schön.
Stelle ich mir auch so ein bisschen vor, dass man so nach dem Tod sich aussuchen kann, was man noch mitbekommen will. Also weißt du, dass du dann noch so, wenn es dich jetzt wirklich interessiert, was Taylor Swift noch so macht, dann kannst du das irgendwie mitbekommen und kannst da irgendwie, vielleicht auch, weißt du, wenn dann irgendwie so Angehörige beim Taylor Swift-Konzert sind und dann an dich denken oder so, dass du dann auch so dabei bist. Aber wenn du halt, wenn du es nicht mitbekommen willst, dann kannst du da auch einfach sagen, nö, würde ich mich jetzt raushalten.
Das finde ich richtig schön. Das ist eine richtig schöne Vorstellung.
Weil, also, keine Ahnung. Ich denke mir so ein bisschen, muss ja auch irgendwie chillig sein, so nach dem Tod. Und dann sollte man sich auch aussuchen können, woran man jetzt gerade, also wo man jetzt gerade dran interessiert ist und woran nicht.
Das finde ich sehr cool. Ja, so ist es. Punkt. Wir haben gerade sehr wichtige philosophische Fragen geklärt. Endgültig geklärt.
Ja, philosophisch geht es auch weiter in unserem Zwischenwort, das, glaube ich, zum ersten Mal ein Gedicht oder so ist, das nicht, oder irgendwas, was jetzt nicht direkt plot-related ist, sondern einfach nur ein Gedicht über Zeit von Shakespeare, Sonett Nummer 19, nee, warte, 18. 19? 18?
19.
Ach, 19. Ich kann sehr gut römische Zahlen lesen, falls ihr es nicht wusstet.
Genauso gut, wie wir rechnen können, ne?
Das ist eine andere Peinlichkeit.
Wenn ihr irgendwelche Zahlen von uns hört, hinterfragt sie einfach immer.
Ja, ich würde beim Hören dieses Podcasts immer Taschenrechner-App nebendran offen haben.
Kurze Empfehlung unsererseits.
So, also ich verlese uns mal unser Zwischengedicht.
Ja, bitte.
Verfressene Zeit, schleif Löwenkrallen zahm, die Erde lass verschlingen ihre Brut, zieh scharfe Zähne aus des Tigers Schlund, den Phönix brenn in seinem eigenen Blut. Und da bin ich dann gestern Abend, bin ich dann nochmal auf abivorbereitung.de oder so gegangen.
Oh, ich lieb's. Ich hab's so auf dich gesetzt, weil ich habe dazu nichts recherchiert, weil ich habe es mir heute Morgen durchgelesen und ich war so, kein Plan.
Wenn es um Gedichtsinterpretationen geht, bin ich für euch da. Gar kein Problem. Ich habe da mal so ein bisschen quasi die online verfügbare Lektürenhilfe zu den Gedichten von Shakespeare mir zu Gemüte geführt. Und da auf jeden Fall so ein paar Punkte mit rausgeschrieben. Und zwar wird in diesem Gedicht, oder also das Gedicht ist natürlich noch länger, das ist nur der erste Vers, wird in diesem Gedicht die Zeit dazu animiert, Schönheit und Leben zu zerstören, aber den geliebten Menschen unangetastet zu lassen. Also das quasi das lyrische Ich möchte also lieber die Schönheit und das Leben um sich rum opfern möchte, anstatt einen geliebten Menschen an die Zeit zu verlieren. Und das eben auch vor allem die Zerstörungskraft von Zeit anspricht. Und gleichzeitig aber eine Hymne auf die Kraft der Poesie ist, die sich als Kunstform über die Vergänglichkeit hinwegsetzt. Da wir ja offensichtlich immer noch über dieses Gedicht sprechen. Und dass eben Kunst und auch die, also nicht nur Kunst, die wir immer noch bewahrt haben, sondern auch die Erinnerung an Kunst die Zeit überdauern kann.
Ja, ich würde schon sagen, das passt ja gut hier rein. Aber meinst du, Kerstin Gier hat einfach gegoogelt, Gedichte, die von Zeit handeln und dann eins ausgesucht? Oder meinst du, sie hat hier richtig Recherchearbeit reingesteckt?
Also vielleicht wird sie gegoogelt haben, Gedichte von Shakespeare, die von Zeit handeln. Weil, also ich glaube, es war ja schon wichtig, was von Shakespeare drin zu haben. Ich glaube, ja, später stimmt. Im Buch kommt auch noch mal was von Shakespeare, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay.
Weil der ja auch immer mal wieder gereferenced wird im Buch und so. Aber es gibt ja vor allem im zweiten und dritten Teil ist ihr, glaube ich, so ein bisschen die Kreativität für diese Zwischenwörter ausgegangen. Und da hat sie manchmal auch so Liedtexte und so drin, wo man das Gefühl hat, so, ja, da kommt jetzt halt einfach das Wort Time drin vor. Und ja, also da dachte ich mir manchmal so, gut, da, also vielleicht hätte man sich da dann doch noch ein Sekündchen länger drüber Gedanken machen können.
Ja gut, aber wenn du einmal anfängst, vor jedem Kapitel so ein Ding zu haben, dann musst du ja auch relativ viele bei einer Trilogie da einbauen. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Kapitel dieses Buch hier hat, außer du weißt es auswendig.
Nö.
Ah, das geht sogar. 15 Kapitel, aber jetzt sagen wir, jedes Buch hat 15 Kapitel, dann braucht man halt 45, und diesmal habe ich richtig gerechnet, 45 Zwischendinge, und das ist halt auch schon relativ schwer. Und irgendwann wird sie garantiert einfach wirklich nur gegoogelt haben, wo kommt Zeit drinne vor?
Ich kann mir auch so richtig vorstellen, also ich sehe mich da sehr drin wieder, sowas anzufangen, so als, boah, das ist ja eigentlich voll das coole Ding, wenn ich das immer so mache, so als wiederkehrendes Element.
Ja.
Und dann merkt man auf einmal, boah, scheiße, das ist teilweise richtig schwer umzusetzen.
Wirklich, vor allen Dingen, wenn man es im ersten Buch noch nicht so gemerkt hat, weil sonst kannst du es ja auch rausstreichen, wenn du es, bevor du das erste veröffentlichst, das Problem
ja
merkst, dann streichst du halt die ganzen Sachen raus, dann existiert es nicht, ist vollkommen fein, vermisst niemand. Aber dann wird sie das erste veröffentlicht haben und am zweiten geschrieben haben und gemerkt haben, ah, kacke, ich habe alle guten Dinge, die ich reinpacken wollte, schon aufgebraucht.
Ich weiß, also ich weiß nicht, wie sehr sie da im Voraus schon geplant hat, weil ich meine, es gibt ja auch AutorInnen, die ihre Trilogie oder ihre komplette Geschichte schon fertig durchdacht haben und dann nur noch eben aufteilen in, also weißt du, die Geschichte dann so ein bisschen in ihren Einzelpunkten noch weiter ausschreiben, aber der Hauptplot von vorne bis hinten schon steht.
Ja, das glaube ich auch, aber das finde ich, also der Hauptplot hat ja nichts mit den Zwischendingern zu tun. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann welche sind oder so ein Inhalt von so einem Buch ist, was man halt erst während man das Buch quasi endgültig formatiert dann reinpackt. Weil die sind ja jetzt auch nicht thematisch an die Kapitel angepasst.
Ja, Teil, also diese Sachen, die zum Buch gehören, also die uns irgendwelche Zusatzinfos geben, ja schon. Und ich frage mich so ein bisschen, ob sie halt schon vorher abschätzen konnte, wie viele Kapitel es wohl ungefähr werden. Mhm. Und sich dann halt überlegt hat, ah, okay, so an, was weiß ich, Wächtergedichten und irgendwelche Stammbäume und was weiß ich, da habe ich so und so viel, das ich übers Buch verteilen will. Und jetzt brauche ich noch, keine Ahnung, ich schätze, ich schreibe ungefähr 40 Kapitel, dann brauche ich jetzt noch irgendwie 20 Sachen, um dazwischen zu schreiben. Oder ob das halt wirklich so während des Schreibens war und sie sich dann dachte, ja, shit, was schreibe ich jetzt da an die anderen Sachen vorne dran?
Kerstin, wenn du uns zuhörst, bitte komm in ein Interview zu uns.
Ich bin mir sicher, wenn man den Instagram- bzw. TikTok-Kanal von Kerstin Gier weit genug nach unten scrollt, dann wird sie das irgendwann mal gesagt haben.
Nein, das würde sie ganz exklusiv für uns sagen. Wie alles.
Natürlich, natürlich.
Ehrlich gesagt verfolge ich sie dafür auch nicht genug. Aber wollen wir langsam reingehen in das siebte Kapitel?
Wir gehen rein.
Und da muss man vielleicht anfangen, dass wir uns einmal ganz förmlich bei euch entschuldigen, weil wir haben nach 130 Seiten in diesem Buch tatsächlich in der letzten Folge einen kleinen Fehler eingebaut, weil wir haben eine ganze Weile darüber gesprochen, wie traurig das ist, dass Charlotte im Raum sitzt und nichts sagt, weil sie so schockiert ist. Und sie saß da noch gar nicht. Sie waren noch gar nicht in dem Raum. Das kommt nämlich jetzt erst im Kapitel. Alles, was wir in der letzten Folge gesagt haben, steht für das Kapitel jetzt. Also das ist passt trotzdem noch, aber wir sind ein bisschen zu weit gesprungen und dachten, Charlotte wäre schon da und sie war noch gar nicht da.
Oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, mir leider schon. Deswegen, es tut uns sehr leid. Ich weiß auch nicht, wie wir drauf gekommen sind, dass sie schon da ist.
Wahrscheinlich, weil Glenda schon da war und wir dachten, wenn Glenda da ist, muss Charlotte auch da sein.
Genau, aber Glenda ist quasi nur in diese Eingangshalle gekommen, wo Mr. George dann auch schon war. Und dann sind die gemeinsam, oder beziehungsweise das Kapitel jetzt startet, wie die vier oder fünf, ich weiß gar nicht, ob Miss Jenkins dabei ist, aber wie die vier auf jeden Fall in den Raum gehen, wo Charlotte und Lady Arista sind. Und dann auch Fogg de Villiers und Mr. Oder Dr. White. Also wir lernen jetzt eine ganze Menge Leute in diesem Kapitel kennen und kommen jetzt erst in diesem Raum, wo alle quasi sich aufhalten.
Upsi.
Aber ich finde es voll gut. 130 Seiten haben wir es fast ohne Fehler geschafft.
Ja, oder halt Fehler, die bisher einfach glücklicherweise noch niemandem aufgefallen sind.
Ah ja, oder auch schon Leuten aufgefallen sind, wie unsere Mathe-Schwäche.
Ja, das hat ja nichts mit dem Buch zu tun. Das ist einfach das allgemeine Inkompetenz.
Das
hat
hier nichts mit zählt tun. Nicht.
Es wird auf jeden Fall sehr lange erstmal der, ich gehe davon aus, es ist der Drachensaal, oder? Beschrieben, in dem sie sind. Ja, ne?
Ja.
Mit den Schnitzereien an den Wänden und irgendwelche Verzierungen und was weiß ich. Und meine erste Notiz, die ich habe, ist zu einem Satz von Lady Arista, die sich nämlich umdreht und direkt sagt, Grace, müsstest du nicht bei der Arbeit sein? Und Gwendolyn in der Schule? Wo ich mir wirklich denke, so, also Lady Arista behandelt ihre Kinder immer noch, als seien sie Teenager.
Ja, weil, aber ehrlich gesagt, weil die Kinder sich auch wie Teenager aufführen. So wie sich Glenda und Grace anzicken, denke ich auch manchmal so, Leute, bitte werdet erwachsen und redet auch wie erwachsene Menschen miteinander.
Wobei ich da sagen muss, es ist hauptsächlich Glenda, die rumzickt. Also ich habe das Gefühl, Grace versucht da schon immer mal wieder zu sagen, so ey, können wir uns jetzt alle mal entspannen?
Ja, definitiv, aber sie geht auch öfter mal drauf ein, was ich voll verstehen kann. Aber dadurch kann ich auch verstehen, dass Lady Öster denkt, ihre Töchter sind noch Teenager.
Das stimmt. Und ich meine, sie wohnen ja auch beide noch oder wieder bei ihr. Von daher, ich glaube, das geht nie so ganz weg, wenn dann deine Kinder wieder bei dir zu Hause wohnen.
Ich glaube auch.
Auf jeden Fall lernen wir als nächstes auch dann Fogg de Villiers kennen. Und es wird erstmal beschrieben, dass er graue, gewellte Haare hat, die ihm wie eine Löwenmähne auf die Schultern fallen und seine Augen auffallend hellbraun sind. Und also es wird ja die ganze Zeit davon gesprochen, dass Fogg so eine Löwen-Energy hat. Und ich finde irgendwie, also zumindest im Film, gibt dir mir gar keine Löwen-Vibes.
Null, aber da haben sie die Haare ja auch nicht so gemacht. Und da sieht er halt einfach so wie so ein 0815-Mann aus.
Ja.
Also sie haben ihn, also hier wird er ja auch beschrieben mit, er hat eins dieser Gesichter, die man sieht und nie wieder vergisst. Und das ist im Film ja auch einfach nicht so. Er sieht halt wirklich aus wie ein 0815-Mann mit grauen Haaren. Und
ich frage mich gerade so ein bisschen, welchen, ich weiß auch gerade gar nicht, wie der Schauspieler heißt, der den im Film spielt.
Boah, ich auch nicht.
Aber welchen Schauspieler ich jetzt so aus dem Kopf raus da einordnen würde. Also wer mir so eine Löwen-Energy gibt oder welcher Schauspieler so ein Gesicht hat, wo man sich denkt, so ja, das vergisst man nicht mehr.
Weiß ich auch gerade nicht.
Also ich meine, Löwen-Energy ist es nicht, aber wer auf jeden Fall ein Gesicht hat, das man nicht mehr vergisst, ist Sabine Tambrea, falls du den kennst.
Nee.
Der hat auch bei den Kudamm und so weiter Filmen mitgespielt. Das
die
ist
geguckt.
Dieser reiche Erbe, der dann irgendwann hier Sonja Gerhardt heiratet.
Ja. da weiß ich, wer. Stimmt, aber der ist noch irgendwie zu jung dafür. Also
ja, ja.
Gibt noch nicht so, dass wir brauchen so einen alten Mann, der einfach irgendwie super autoritär wirkt und gleichzeitig ein Gesicht hat, das man nicht mehr vergisst.
Und er muss ja auch irgendwie charming sein, weil es wird ja dann auch drüber gesprochen, dass Grace irgendwie immer noch von ihm angetan ist und Gwendolyn ja dann auch sagt, so sag mal, flirtet sie gerade mit dem?
Wo ich mir auch dachte, Gwendolyn, du hast mal wieder die richtigen Prios, die richtigen Sachen, über die du dich aufregst.
Ja, aber ich kann es schon auch ein bisschen verstehen, wo ich mir denke, also wenn mich meine Mutter da jetzt gerade hingeschleppt hätte, um zu ermitteln, warum ich jetzt hier in der Zeit am Springen bin und sie erstmal nichts anderes zu tun hat, als da mit so einem Typen zu flirten, wäre ich auch so, sag mal, Muttern, können wir jetzt einmal unsere Prioritäten straight kriegen?
Aber das lässt ja auf jeden Fall Spielraum, dass man glauben kann, dass zwischen den beiden schon irgendwann mal Funken gesprüht sind. Weil beide sind so ein bisschen flirty und das ist man ja nicht ganz plötzlich bei einem Menschen, den man zwar kennt, aber seit Jahren nicht gesehen hat.
Ja, er sagt nämlich auch, du hast dich überhaupt nicht verändert, also zu Grace. Mhm. Das heißt, die müssen sich ja von früher kennen.
Genau, dann hört es erstmal auf mit dem Flirten und Fork DeVille stellt sich Gwendolyn vor und sagt ihr, das erste Montrose-Mädchen, das ich kennenlerne, ohne rote Haare. Und Gwendolyn sagt, ich habe die Haarfarbe von meinem Vater geerbt. Wir gehen also schon wieder darauf ein, dass Gwendolyn andere Haare hat als ihre gesamte Familie. Und so langsam denke ich mir so, ja, wir haben es gecheckt. Ist das wirklich noch notwendig, das so on the nose zu präsentieren, dass sie eine andere Haarfarbe hat?
Ich weiß nicht, wie sehr das dann in den nächsten Kapiteln und auch Büchern noch Thema ist, also ob das irgendwann nachlässt, weil
ich hoffe.
Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass das ja erst gegen, ich weiß gar nicht, Mitte, dritter Teil oder so wieder relevant wird, dass Kerstin Gier uns das einfach jetzt schon so oft wie möglich sagen wollte, damit wir es auch auf jeden Fall im Kopf haben, damit sie halt nicht dann quasi, wenn alle sich schon kennen und es keine Vorstellungsszenen mehr gibt, dass sie das dann nicht da irgendwie so unnatürlich einbauen muss.
Aber ich finde, das nimmt irgendwie so ein bisschen den Charme, weil dieses Foreshadowing ist ja am besten, wenn man weiß, also wenn man es, während man es liest, gar nicht so wirklich checkt und dann im dritten Teil denkt so, oh mein Gott, das habe ich damals ja gelesen. Wenn man dann noch zurück in das erste Buch geht, um dann diese Stelle zu finden, die das foreshadowed hat. Und ich finde es voll fein, wenn man es mehrmals erwähnt, aber mittlerweile ist es ja fast in jedem Kapitel Thema, dass Gwendolyns Haare dunkel sind und sie nicht rothaarig ist. Das wird mir einfach ein bisschen zu viel, das ist so. Aber es ist auch ein Jugendbuch, das heißt, die Ansprüche müssen natürlich auch runtergeschraubt werden, das darf man nicht vergessen.
Ja, das sowieso. Und also wir haben auch gar nicht so viel Zeit, uns über Gwendolyns Haare Gedanken zu machen, weil dann direkt wieder Glenda um die Ecke kommt mit ihrem nächsten Tantrum.
Ach, Glenda.
Und dann ja wieder rumzetert, dass die da irgendwelche Sachen behaupten, die ja gar nicht stimmen können. Dass sie nur den ganzen Plan sabotieren sollen. Also, ja, da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet.
Genau.
Einfach gar nicht so logisch, Glenda.
Nee. Und Glenda erzählt uns dann auf jeden Fall, dass Grace damals keine rühmliche Rolle gespielt hat. Und mit damals spricht sie natürlich auf die Sache mit Lucy und Paul an. Und wir erfahren jetzt so langsam, dass Grace doch deutlich mehr involviert war in die Sache mit Lucy und Paul, als wir vorher dachten. Es wird nämlich gesagt, dass Grace irgendwie Lucy und Paul geholfen hat, dass sie schuld daran ist, dass das funktioniert hat, dass sie ihnen einen Vorsprung geschaffen hat und die nur deswegen weglaufen konnten bzw. entkommen konnten, je nachdem, wie rum man das auslegt. Und das fand ich ganz spannend, weil Grace wird auch jetzt noch nach 17 Jahren nur Vorwürfe gemacht. Sie ist da wirklich hingekommen, hat gesagt, hier, meine Tochter hat ein Problem. Und die anderen sind so, Grace, du hast ja damals das und das gemacht. Und nach 17 Jahren, komm schon, komm drüber hinweg. Es ist passiert.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass das eine Familie ist, in der über solche Sachen nicht wirklich gesprochen wird. Also das wurde die ganze Zeit totgeschwiegen. Also ich meine, das war ja eine Schande für die Familie wahrscheinlich aus Glendas und Aristas Sicht, dass sie denen da geholfen hat. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand nochmal drüber gesprochen hat, warum Grace das gemacht hat und was da die Beweggründe waren oder so, sondern das wurde einfach totgeschwiegen. Und deswegen kocht das auch immer wieder so hoch, wenn es dann zur Sprache kommt, eben weil da niemand mal drüber gesprochen hat und das final abgehakt hat.
Da wirst du recht haben. Was ultra weird ist, weil die ja dann auch zusammen gewohnt haben irgendwann und so. Aber ja.
Ja, also daran auch
sieht man, dass man Sachen vielleicht nicht totschweigen sollte.
Auch allein die Tatsache, dass es ja zwischen Glenda und Grace immer wieder so kracht, spricht für mich auch dafür, dass die einfach nie mal ein ehrliches und auch, ich sag mal, halbwegs neutrales Gespräch miteinander geführt haben, sondern dass die einfach immer noch in diesen, vor allem von Glenda, irgendwie unausgesprochenen Rivalitäten gefangen sind, die die wahrscheinlich als Teenager hatten und da nicht drüber hinwegkommen.
Wie traurig. Also ich habe halt keine Geschwister, aber wenn man Geschwister hat und dann sich so nur behandelt und ja offensichtlich keine familiäre Bindung zueinander hat, also ich finde das ganz, ganz gruselig.
Ich finde es auch super traurig. Und ja, auch, dass Glenda dann Grace ja die ganze Zeit unterstellt, sie hätte gewollt, dass Gwendolyn das Gen bekommt, ihr auch wieder nicht glaubt, als Grace dann erklärt, dass sie einfach gehofft hat, dass Charlotte die Genträgerin ist und Gwendolyn da in Ruhe gelassen wird und so. Das glaubt sie ihr ja alles nicht. Und kann sich auch irgendwie nicht vorstellen, dass irgendjemand weniger, ich sag mal, famegeil ist als sie selber.
Wirklich.
Wo ich mir auch denke, so ja, wenn die mal miteinander geredet hätten, dann würde Glenda vielleicht verstehen, dass Grace einfach eine andere Interpretation von Glück und Erfolg oder was weiß ich was hat. Und ja, die da einfach unterschiedliche Ansichten haben.
Ja, aber das geht in Glendas Kopf nicht rein, dass Leute unterschiedliche Ansichten haben könnten. Ich glaube, sie ist wirklich so fixiert auf diesen einen Punkt, dass sie quasi gar keine äußeren Ideen oder Gedanken mehr zulassen kann. Das heißt, dieser Punkt, den sie anguckt die ganze Zeit, ergo das Zeitreisen und die Loge, ist das Einzige, was in ihrem Leben zählt und sie kann nicht nach rechts oder links gucken. Das heißt, für alle anderen muss auch dieser eine Punkt zählen.
Ja, also ich meine, wir haben ja schon mal gesagt, aber in Glendas Kopf muss es einfach auch saumäßig traurig sein.
Ey, so traurig. Auf jeden Fall geht dann Mr. George dazwischen und sagt zu dem, was Grace erzählt hat, worauf Glenda ausgerastet ist, ich finde, das hört sich eigentlich alles ganz logisch an. Und ich habe nur ein Herz hinter Mr. George gemalt, weil er ist jetzt die zweite Person, die ein Herz von mir bekommen hat, neben Leslie. Und dazu stehe ich, weil er ist einfach ein Süßbär.
Ja, Mr. George ist einfach
ein Cutie.
So cute. Und
ja,
der, also ich finde, der ist auch der erste und auch einzige erstmal für lange Zeit, der nicht irgendwie so, ja, nur sieht, dass das jetzt alles irgendwie so scheiße ist, dass Gwendolyn jetzt das Zeitreisegehen hat, sondern ich finde, der ist halt so ein bisschen so, ja, gut, jetzt hat es halt jemand anderes, das ist jetzt irgendwie blöd, dass wir halt die falsche Person vorbereitet haben, aber dann müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie wir es machen und das kriegen wir schon irgendwie hin.
Genau, und er ist auch der Einzige, der logisch denkt. Also, und ich finde, manchmal merkt man ja wirklich bei den ersten Sätzen schon, wenn eine Person wirklich super sympathisch ist. Und das ist bei ihm so, er strahlt so was richtig Liebes aus. Und dann kommt Fogg de Villiers um die Ecke und macht diese liebe Aura direkt kaputt, indem er so richtig ekelhaft seine Macht zeigen möchte und fragt, nur Interesse halber, wie viel hast du der Hebamme gezahlt, Grace? So richtig hochnäsig. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es hat so einen ganz komischen Beigeschmack. Besonders, wenn er später noch hinzufügt, na, so viel kann es nicht gewesen sein. So viel ich weiß, war das Einkommen deines Mannes eher bescheiden.
Oh.
Und ich dachte nur so, yo, der ist halt tot. Also der ist einfach gestorben und du willst dich hier profilieren mit einem Toten, weil du so viel mehr Geld hast.
Also erstens das ist es noch mal schlimmer, weil der offensichtlich nicht mehr lebt. Also das sowieso einfach ekelhaft, Fogg. Aber halt auch so, also diese Männer, die sich darüber definieren, wie viel Geld sie verdienen, beziehungsweise ernsthaft denken, es ist ein Negativargument, dass jemand weniger Geld verdient und das auch, also gleich Geld verdienen immer mit Erfolg gleichsetzen. Ja. Also wirklich so, so ekelhaft. Und ich, also, ich weiß nicht, ich finde auch so grundsätzlich Leute, die sich darüber auslassen, dass irgendjemand weniger verdient als sie selber, einfach richtige Minusmenschen.
Ey, wirklich. Aber es ist auch so ein gesellschaftliches Ding, dass Leute sich darüber definieren, wie viel Geld sie verdienen oder wie viel Geld sie haben. Muss ja gar nicht verdient sein. Also ich meine, Leute, die erben, ja. Da gibt es auch viele Idioten, die dann sagen, jo, ich bin reich, ich bin so viel besser als du. Wo man sich so denkt, jo.
Das sowieso, also an dieser Stelle eat the rich. aber ja, also irgendwie auch zu denken, dass man gesellschaftlich irgendwie mehr beiträgt oder mehr wert ist, weil man mehr Geld verdient, wo ich mir wirklich denke, also wir wissen alle, dass die Leute, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, meistens die Leute sind, die nicht das große Geld verdienen.
Ja.
Und Glenda ist da anscheinend auch auf diesem Train mit drauf, weil sie dann direkt danach sagt, wie war dieser Hunger leider? Wo ich mir einfach nur dazu geschrieben habe, halt dein Maul, Glenda. Hast du überhaupt einen Job?
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube nämlich, also es wird nie davon gesprochen, dass Glenda arbeiten geht.
Jetzt ist halt auch die Frage, zahlt die Loge irgendwie Geld an Charlotte für diese Jahre, die sie ja quasi sie ausbilden? Und wir wissen ja dann auch, dass Gwendolyn irgendwann, das kommt noch, aber dass sie, glaube ich, so eine Kreditkarte kriegt, womit sie quasi
ich alles glaub, das sich ist kaufen nur im kann, Film.
So unlimited. Ist es nur im Film? Nein.
Also ich erinnere mich zumindest im Buch nicht dran, dass das vorkommt.
Ey, meine Erinnerungen, ne? Ich bin so schlecht in sowas.
Weil also an die Szene im Film erinnere ich mich auch noch sehr deutlich. Ich erinnere mich auch dran, dass Gwendolyn dann einfach irgendwie so drei Szenen später einfach Leslie diese Kreditkarte in die Hand drückt und sagt, hier, geh dir mal ein Kleid für den Abschlussball kaufen. Wo ich mir wirklich ja, dachte so, okay, Gwendolyn, einfach deine Zahlungsmittel an andere, also wenn sie gesagt hätte, komm mit und ich bezahle dir das, ja, okay, aber dass sie einfach so ist.
Das ist ein krasses Vertrauensverhältnis zwischen den beiden.
Ja, aber ich glaube, diese Kreditkarte gibt es im Buch nicht.
Ach, das ist traurig.
Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die Loge da schon in irgendeiner Form das finanziell kompensiert, wie viel, also vor allem wie viel Zeit da auch Glenda wahrscheinlich reinstecken musste. Und deswegen kann ich ein Stück weit verstehen, dass Glenda zumindest während Charlotte noch klein war, nicht arbeiten gegangen ist oder also zumindest halt nicht so doll die Möglichkeit hatte, arbeiten zu gehen, weil die wahrscheinlich damit beschäftigt war, zumindest nachmittags ihr Kind ständig da von Fechtunterricht zu Reitunterricht zu Minuett-Tanzen zu fahren. Wobei ich mir auf der anderen Seite auch denke, also ab einem gewissen Alter werden die Wächter doch da einfach irgendwie einen Fahrer abstellen können. Und also du musst ja nicht mit einem 13-jährigen Kind da noch immer dabei sitzen.
Nee, wobei ich Glenda aber auch so einschätzen würde, dass sie auch die Mutter wäre, die dabei sitzen will. Die das gar nicht zur Debatte stellt, dass das Kind das auch alleine machen könnte.
Oh.
Weil sie so kontrollsüchtig ist, dass sie denkt, sie leistet hier ganz wichtige Arbeit für die Loge. Aber im Grunde ist sie einfach nur die nervige Mutter, die irgendwie nicht verschwindet.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass so irgendwann die Leute, die da Charlotte unterrichtet haben, dann irgendwann so waren, so alle, kann diese Mutter vielleicht einfach mal zu Hause bleiben? Können wir für die irgendeine andere Aufgabe finden? Ist ja furchtbar.
Vielleicht haben die so einen WhatsApp-Gruppen-Chat, wo sie nur lästern über Glenda.
Ja, aber auch so, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als wäre Glenda dann so eine Stay-at-home-Mom, die dann noch einen Haushalt schmeißen muss oder so, weil die haben ja Personal. Ja. Wo ich mich dann wirklich frage,
also Glenda hat ein chilliges Leben.
Was tut die Frau den ganzen Tag lang?
Meckern.
Ja, gut, das ist auch ein Vollzeitjob manchmal.
Ey, bei Glenda auf jeden Fall.
Wir erfahren auf jeden Fall, dass Grace vor der Hebamme, die ja die Geburtsurkunde von Gwendolyn gefälscht hat und ein falsches Datum eingetragen hat, behauptet hat, dass die Familie Mitglied in einer satanistischen Sekte ist, die an einer krankhaften Horoskopgläubigkeit leidet oder festhält und ein Kind, das am 7. Oktober geboren ist, unter schlimmen Repressalien zu leiden hätte und das Objekt für satanistische Rituale wäre.
Ja.
Und also ich meine, ich verstehe so ein bisschen von der Hebamme, dass sie dann gesagt hat, ja okay, nee, dann fälschen wir das. Ich verstehe nicht, warum die Hebamme dann nicht gesagt hat, vielleicht mal Jugendamt anrufen.
Ja gut, aber so habe ich das nicht betrachtet, ehrlich gesagt. Sondern eher so als, ich bin vielleicht auch einfach gar nicht auf die Idee gekommen. Ich dachte halt, es wäre auch gar keine offizielle Hebamme, sondern wirklich so eine, die so privat das macht quasi. Das heißt, dass da wirklich gar nichts offiziell ist. Und wenn sie das Jugendamt rufen würde, würde sie auch Probleme bekommen, weil sie das inoffiziell macht. Also ohne Arbeitserlaubnis oder so habe ich das interpretiert.
Weiß ich gar nicht, weil ich meine, die muss ja offiziell, also irgendwie müssen sie die ja gefunden haben.
Ja, ich dachte so auf Kleinanzeigen oder so.
Ja, aber also ich meine, Hebammen sind ja auch nicht immer irgendwie bei einem Krankenhaus angestellt oder so. Also es gibt ja sau viele Hebammen, die einfach selbstständig sind. Und also ich bin immer davon ausgegangen, dass das halt so eine selbstständige Hebamme ist, die auch so Hausgeburten macht und so.
Ja, okay.
Also ich glaube...
Weil ich dachte, weil das ja alles so ein Top-Secret-Ding war und sonst was, dass die einfach wirklich so eine, ich weiß nicht, wie das in England ist, aber halt so von Kleinanzeigen, wo Leute halt ihre sagen, hier, ich bin von Beruf das und das und mache das hier ein bisschen schwarz unter der Hand. Ich dachte halt immer, dass sie so jemanden engagiert haben. Und dann, finde ich, macht es auch Sinn, dass sie dann nicht zum Jugendamt gegangen ist, sondern halt nur gesagt hat, okay, dann versuche ich diesem Kind zu helfen, ohne meinen eigenen Arsch da ins Messer laufen zu lassen.
Ja, das kann natürlich sein, dass sie sich da jemanden gesucht haben, die auch so, ich sag mal, so halb shady unterwegs war.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das so lustig, dass diese Beschreibung halt auch schon irgendwie passt. Also klar, das sind jetzt keine Satan-Anbeter, aber ansonsten stimmt ja alles von dem, was Grace gesagt hat. Es ist eine Sekte, haben wir in der letzten Folge gelernt. Sie leiden definitiv an krankhafter Horoskopgläubigkeit. Und das Kind, das am 7. Oktober geboren wird, leidet unter schlimmen Repressalien, wie wir an Charlotte sehen konnten.
Das habe ich mir tatsächlich auch daneben geschrieben, dass es gar nicht mal so gelogen ist. Also von daher, ja, ich verstehe, dass die Hebamme da einfach gesagt hat, komm, ja, dann lass ein bisschen Geld drüber wachsen und ich schreibe da anderes Datum rein.
Ja, voll. Und dann versuchen, also es ist wirklich eine lange Diskussion, die hier abgeht, über mehrere Seiten, wo sie wirklich immer noch darüber diskutieren, wie sie jetzt vorgehen, was ja unfassbar lächerlich ist, wie wir ja in der letzten Folge schon gemerkt haben. Aber dann sagt auf einmal Mr. de Villiers, dass sie sehen wollen, ob die Hebamme dieselbe Geschichte erzählen wird, wo ich mir denke, so ist doch scheißegal, es ist ja ein Fakt, dass das jetzt so passiert ist. Und dann sagt Lady Arista, warum sollen wir damit Zeit verschwenden? Dann sagt Glenda, genau, Charlotte kann jeden Augenblick springen. Und es ist so viel Gerede um nichts. Weil Fakt ist, dass wir gerade zwei Leute haben, die sagen, sie springen in der Zeit. Warum warten wir nicht einfach ab, bis eine davon in der Zeit springen wird? Wir können das so leicht regeln.
Das verstehe ich wirklich auch nicht, warum das...
Und danach kann man diskutieren.
Ja, warum da so viel drüber diskutiert wird. Also die Diskussion wäre für mich auch einfach sofort beendet. Warum können wir nicht einfach sagen, ja gut, dann warten wir jetzt einfach ab, wer springt und wer nicht und dann sehen wir es, ja. Mr. George wirft dann noch ein, ob es nicht sein könnte, dass beide das Gen geerbt haben, weil das ja schon mal passiert ist bei den Zwillingen, aber wir da halt wissen, was dann auch Dr. White anbringt, dass das halt von Anfang an schon im Chronographen festgelegt war, dass das Zwillinge sein werden und dass die dann jeweils auch einen, also zwar den gleichen Edelstein haben, aber dann davon, also von dem gleichen Edelstein zwei im Chronographen sind und so weiter.
Genau. Was ich immer noch absurd finde, dass immer noch von 12 Zeitreisenden gesprochen wird, wenn es doch 13 sind. Also das ist, glaube ich, für mich echt die Erkenntnis dieses Buches, weil mir das nie bewusst war. Aber ja, fand ich immer noch lustig. Wir lernen auf jeden Fall jetzt Mr. Wright von seiner besten Seite kennen. Mr. Wright, das ist der andere Mann, der quasi da war die ganze Zeit. Wir lernen, dass er ein Doktor ist und Biochemiker oder so, keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Und er spricht dann schön von Grace, während sie im Raum ist, mit: Wie kann sie überhaupt denken, dass wir ihr auch nur ein Wort glauben? Und Menschen, die sowas machen, ne? Ekelhaft. Die so von anderen Menschen, die im Raum sind, in der dritten Person reden, das ist, ich finde es so respektlos.
Ich verstehe auch überhaupt nicht, was Dr. White jetzt da persönlich für ein Problem mit hat. Also der wirkt irgendwie die ganze Zeit so viel nachtragender als alle anderen im Raum.
Ja.
Wo ich mir wirklich denke, so was, also was hat er da für ein persönliches Problem noch?
Okay, Theorie. Mr. White hat eine heimliche Affäre mit Glenda seit Jahren und möchte eigentlich nur Glenda beschützen, weil er sieht, wie sehr sie das persönlich mitnimmt. Und deswegen ist Dr. White jetzt so emotional invested, dass er viel wütender auf Grace ist, weil Grace in seinen Augen Glenda emotional fertig gemacht hat. Bam.
An sich ganz gute Theorie. Ich finde sie super.
Nein.
Entweder in diesem oder im nächsten Kapitel sagt Mr. George irgendwie sowas mit, ja, dass Charlotte ja die ganze Zeit Phantomsymptome hatte, das arme Kind. Und dann sagt Mr. White darauf irgend sowas wie, ja, und dann vor allem noch mit der Mutter.
Ah, Mist.
Also ich glaube,
das ist alles nur zur Tarnung.
Wobei ich, also Mr. White hat sowieso, das sehen wir dann auch im nächsten Kapitel noch, ich weiß nicht, was der für ein Problem mit Frauen hat.
So ein Problem.
Aber der ist die ganze Zeit am darüber ablästern, dass Frauen ja alle hysterisch sind und was weiß ich. Dass ich mir wirklich, also gut, auf der anderen Seite, wenn irgendeine Frau da trotzdem mit so einem Mann zusammen ist, dann ist es Glenda.
Siehste? Ich finde, das sollten wir weiter beobachten, ob wir da zwischenmenschliche Sachen lesen. Zwischen den Zeilen. Neben Mr. White, wieso sage ich denn immer Mister? Neben Dr. White ist auf jeden Fall die ganze Zeit auch ein kleiner blonder Junge, den Gwendolyn sieht, der so sich hinter ihm versteckt. Und sie lächelt ihm auch zu und schätzt ihn auf so ungefähr 7 Jahre. Wir lernen später im Kapitel, dass das auch ein Geist ist, den sie sieht. Und das ist natürlich auch spannend, dass neben Dr. White die ganze Zeit ein kleiner Geist rumläuft.
Vor allem dauert es auch relativ lange, bis Gwendolyn dann checkt, dass es ein Geist ist. Ich glaube, in diesem Kapitel checkt sie es noch gar nicht.
Doch.
Ah ja, stimmt, das Kapitel ist ziemlich lang. Ja, ja, okay.
Sie checkt, wenn sie mit Mr. George spricht.
Stimmt. Auf jeden Fall geht sie da noch davon aus, dass Dr. White der Großvater von diesem Jungen ist. Und also es wird auch beschrieben, dass Dr. White die ganze Zeit schwarze Anzüge trägt und auch irgendwie seine Gesichtsfarbe schon fast ins Gräuliche geht. Und Gwendolyn dann, also er wird als Dr. Jacob White vorgestellt und Gwendolyn sagt dann, Jacob Gray hätte besser gepasst. Und ich habe mir nur daneben geschrieben, Gott sei Dank hatten wir zu dem Zeitpunkt, ist die Welt noch verschont geblieben von den 50 Shades of Grey Büchern. Weil sonst hätte Dr. Gray irgendwie
ganz falsch geklungen.
Eine ganz andere Note gehabt. Und
ich hatte den gleichen Gedanken, nur dass ich zu dumm war und nicht gecheckt habe, dass 50 Shades of Grey halt deutlich später erst rausgekommen ist. Und ich musste diese Stelle mehrmals lesen, um zu checken, was Gwendolyn überhaupt meint, weil ich dachte, findest du ihn jetzt so hot oder was? Und da war ich sehr kurz sehr verwirrt.
Ich hoffe, Gwendolyn findet Grumpy Old Man nicht hot.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da sind wir jetzt zum Glück sicher. Sie findet ein paar andere Red Flags ziemlich hot, aber es sind nicht die Grumpy Old Mans.
Es wird dann nochmal weiter drüber gesprochen, dass Grace ja hier Lucy und Paul geholfen hat und dass das ja nicht in Ordnung war, bla bla bla. Grace sagt dann irgendwann, Herrgott, die beiden waren so jung und verliebt und ich wollte einfach nicht, dass ihnen etwas zustößt. Wo ich mir dachte so, also ja, vielleicht hätte man da einen Schnuff früher eingreifen können. Also
ja, durchaus.
Und danach kommt ein Satz, den ich richtig krass finde. Da sagt Grace nämlich, ich habe Lucy geliebt wie eine Schwester. Und guckt dann zu Tante Glenda und sagt, mehr als eine Schwester.
Oh, Gänsehaut.
Und da dachte ich mir echt so, boah, also der hat gesessen.
Der hat richtig gesessen. Und das ist so ein bisschen auch dieses Teenager-Ding, was ich noch meinte vorhin, dass Grace auch gut austeilen kann. Ich liebe diesen Satz. Das hat Glenda so sehr verdient, aber ouch.
Wobei ich glaube, dass es Glenda ehrlich gesagt ziemlich egal ist.
Mittlerweile, ich glaube auch, aber trotzdem, also es ist ein harter Satz und ich habe ihn gold umrandet und noch Ausrufezeichen daneben gemalt, weil ich ihn so geil fand.
Ja, ich finde auch, man darf nicht unterschätzen, wie stark die Bande zu jemandem sein können, mit dem man nicht verwandt ist. Also nur weil man halt Schwestern ist, muss man sich ja nicht gleich gut verstehen, wie wir hier an Glenda und Grace sehen.
Ja.
Aber es ist schon, also
da haben wir doch, glaube ich, sogar auch letzte Folge drüber gesprochen, dass Blutsverwandtheit ja im Grunde nichts aussagt, sondern
ja,
die emotionale Ebene viel, viel wichtiger ist. Und die kann man natürlich auch zu Leuten aufbauen, mit denen man nicht blutsverwandt ist. Und trotzdem kann man verwandt zu Leuten sein. Also, ja.
Ja. Und Lady Arista sagt dann auch darauf, wir alle haben Lucy sehr geliebt. Und ich dachte mir so, wirklich?
Hast du das?
Also, Lucy ist ja offensichtlich abgehauen, weil sie irgendwie sich nicht sicher gefühlt hat und ja, irgendwie das Gefühl hatte, man nimmt auch ihre Ängste nicht ernst und alle sind da so gegen sie verschworen, wo ich mir denke, so ja, also wenn du jemanden wirklich so sehr liebst, dann hätte man da vielleicht mal ein bisschen zuhören müssen und sich überlegen,
ja,
wie ich der Person helfen kann und ob die Person vielleicht nicht eben irgendwie crazy ist und sich da irgendwas einbildet, sondern ja, ob die Person vielleicht recht hat. Und da geht es dann auch weiter in dieser Diskussion, dass sie ja dann anfangen, drüber zu streiten, wer von den beiden jetzt hier wen dazu verführt hat, den Chronographen zu klauen. Also ob jetzt Lucy, Paul...
Das ist auch so eine kindische Diskussion.
Wirklich. Also dann darüber zu streiten. Also ich meine, das ist ja jetzt auch inzwischen schon 16 Jahre her. Oder 17. Oder 17. Also sich dann darüber zu streiten, wer jetzt da wen überzeugt und verführt und angestachelt hat, anstatt sich einfach mal zu überlegen, ob nicht die Familienkonstellation und auch die Wächter selber dran schuld waren, dass sie geflohen sind.
Nein, natürlich können die Wächter nicht daran schuld sein.
Nein.
Was denkst du denn? Die haben nichts falsch gemacht. Das waren entweder die böse Lucy oder der böse Paul. Und einer von beiden hat die jeweils andere Person verführt. Ganz einfach. Also jetzt denk hier doch nicht so komplex.
Vor allem ist es auch irgendwie so ein Ding von, die beiden waren ja in einem Alter, also vor allem Lucy, wo die noch so super beeinflussbar waren. Und wo es ja eigentlich sehr einfach ist, die so zu indoktrinieren, dass sie gar nicht hinterfragen, was jetzt da abgeht.
Ja.
Und also ich meine, ich möchte jetzt natürlich nicht irgendwie befürworten, dass man Leute manipuliert und indoktriniert und so, aber es wäre möglich gewesen. Und es wäre auch wahrscheinlich gar nicht so kompliziert gewesen mit Teenagern, die beide noch sehr beeinflussbar sind. Also hat die Loge da vielleicht auch einfach reingeschissen.
Und zwar richtig. Ich meine, du hast vollkommen recht. Die haben halt wirklich richtig reingeschissen. Vermutlich hätte es gereicht, wenn einfach irgendwann mal irgendwer ein nettes Gespräch mit Lucy geführt hätte.
Ja, also du kannst in so einem Alltag, kannst du Leute teilweise noch so leicht verarschen.
Ja, klar.
Und also auch später, gerade so in so einer, wie wir ja letztes Mal festgestellt haben, schon sektenähnlichen Konstellation, da gibt es ja so viele Mechanismen, die eigentlich dafür da sind, Leute drin zu behalten, dass also entweder das einfach was sehr Krasses gewesen sein muss, was die beiden rausgefunden haben, wo wir später noch erfahren, dass es das auch war, oder die Loge halt einfach ja dieses Gemeinschaftsgefühl offensichtlich nicht gut genug aufrechterhalten hat.
Ja, das vielleicht war es auch ein bisschen von beidem.
Ja.
Wir kommen endlich, wir haben es letzte Folge schon ein bisschen angesprochen, aber nach, ich glaube, 5 Seiten, 6 Seiten in diesem Kapitel, wo wir in diesem Raum sind, kommen wir endlich mal auf Charlotte zu sprechen, die gefragt wird, Charlotte, wie fühlst du dich? Und sie sagt, ich habe immer noch Kopfschmerzen, kann den Blick aber nicht vom Fußboden lösen. Sie sitzt die ganze Zeit da, während alle um sich herum sich streiten und es ist so traurig und das ist exakt das, worüber wir in der letzten Folge geredet haben. Deswegen brauchen wir da jetzt auch nicht so tief reingehen. Aber, ach Mann, die Arme.
Ja. Ich glaube, ja, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, sie weiß auch insgeheim schon, dass, also,
ja,
dass es wahrscheinlich bei ihr nicht passieren wird. Dann, also Dr. White ist die ganze Zeit immer noch super aggro aus irgendwelchen Gründen, wo ich mir wirklich die ganze Zeit denke, so, was ist denn sein Problem?
Mhm.
Und er auch die ganze Zeit so krass misstrauisch ist Gwendolyn gegenüber und dann auch verhindern will, dass sie in die Nähe des Chronographen kommt, wo ich mir denke, so, ja, wenn sie wirklich in der Zeit reisen kann, was willst du denn dann anderes machen? Und als Mr. de Villiers dann zu ihm meint, ja, das ist doch nur ein junges Mädchen, jetzt entspann dich doch mal, ist er so, ja, die andere war auch nur ein junges Mädchen. Und ich habe mir dann dazu aufgeschrieben, wäre es nicht viel klüger, sich jetzt bei Gwendolyn von Anfang an einzuschleimen?
Aber das wäre zu schwierig, sich bei einem Mädchen einzuschleimen, weil das geht ja gegen die Prinzipien, weil Mädchen sind ja dumm und da kann man nicht mal eben Schauspielern, dass man sie respektiert. Es ist, also es wäre so viel einfacher, es würde diese gesamte Story so viel spannender auch machen, wenn Gwendolyn zu Anfang richtig eingelullt werden würde von dieser Loge, von dieser Sekte und dann lernen muss, dass vielleicht doch nicht alles so geil ist. Aber stattdessen behandeln sie einfach von Anfang an wie Scheiße.
Ja, und ich finde, es hätte auch noch ein spannendes Element mit reingebracht, wenn halt alle am Anfang so super nett gewesen wären und irgendwie so auf, ja, du bist jetzt der Rubin und wir sind hier dir alle zu Diensten und was weiß ich. Das Element gibt es ja so ein bisschen im Film, wo dann Fork irgendwann eingreift und sagt, sie ist der Rubin und sie verdient unseren größten Schutz oder so irgendwas.
Ja.
Und dann auch die Sache mit der Kreditkarte und was sie sich jetzt alles, wie sie da gepampert wird. Und sie dann erst quasi mit der Zeit rausfinden muss, wer wirklich nett ist und wer nicht. Weil natürlich ist sie jetzt die ganze Zeit schon super misstrauisch, wenn ja alle einfach Kacke zu ihr sind.
Ja, klar. Und es wäre ja auch dann nochmal spannend, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass alle so richtig nett zu ihr sind. Und dann hast du Gideon, der sie einfach nicht mag und der Einzige in dieser gesamten Loge ist und in diesem ganzen gesamten Konstrukt, der sie vermeintlich schlecht behandelt, wo ich dann auch viel mehr diesen Reiz daran sehe, dass sie irgendwie so ist, so, warum behandelt er mich so und warum mag er mich nicht? Weißt du?
Mhm.
Weil ich fände das einen spannenderen Aspekt, als wenn alle sie scheiße behandeln und Gideon auch und sie trotzdem ihn dann mag.
Ja, wir wissen halt irgendwie in diesen Büchern von Anfang an sehr genau, wer wirklich nett ist und wer nicht.
Ja.
Und wen wir mögen sollten und wen nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es da kein Element gibt von, wir merken auf einmal, oh, der ist doch nicht so cool. Oder auf der anderen Seite diese Person, die wir die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen shady fanden, das ist jetzt die Person, wo es dann doch ein bisschen umschwingt.
Ja, voll.
Also in ganz kleinen Teilen haben wir das, glaube ich, irgendwann bei Mr. White.
Mhm.
Aber ansonsten ist halt von Anfang an irgendwie sehr klar, wer lieb ist und wer nicht.
Schade, auf jeden Fall. Mr. George, ist auch endlich der einzig Vernünftige in diesem gesamten Raum und schlägt vor, dass wir doch einfach mal abwarten, ob Gwendolyn in der Zeit springt und bis dahin alles so vorbereiten, dass wir das gut dokumentieren können. Und ich dachte mir so, ja, danke schön. Das hätten wir auch so viel, viel früher haben können und wir hätten die ganze Diskussion nicht gebraucht. Aber hey, danke, dass du das jetzt vorschlägst. Mr. White möchte es, oder Dr. White möchte das immer noch nicht, aber Mr. George ist davon überzeugt und will jetzt mit Gwendolyn rausgehen in einen sicheren Raum. Endlich. Und dann kommt ein Satz, den ich so richtig, richtig traurig fand. Weil die beiden gehen quasi gerade raus und Gwendolyn guckt noch einmal in diesen Raum. Und dann denkt sie sich so, meine Großmutter hingegen starrte mich an, als sähe sie mich gerade zum ersten Mal. Möglicherweise war das ja auch der Fall. Weil Gwendolyn jetzt was wert ist.
Also, ja, erstens das. Und dann ist mir gestern aufgefallen, dass es ja in den späteren Büchern eine Szene gibt, wo Arista zumindest ganz kurz Gwendolyn bei einer Zeitreise sieht.
Oh, okay.
Also wo
da weiß ich Gwendolyn gar nichts mehr von.
In, ich weiß gar nicht, halt irgendwie so 60er Jahre oder also auf jeden Fall in eine Zeit zurückreist, wo Arista schon in dem Haus wohnt.
Mhm.
Und sie ganz kurz sieht. Und ich weiß nicht, ob das, oder ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel Arista da von ihr sieht und ob sie das wirklich so wahrnimmt und so. Aber ich fände es, also ich will mir jetzt gerade einbilden, dass das auf der einen Seite natürlich dieses Ding ist von, okay, meine Enkelin kann jetzt Zeit reisen, deswegen beschäftige ich mich zum ersten Mal mit ihr als Mensch, was natürlich super sad ist. Aber vielleicht auch, dass Arista gerade sie wiedererkennt aus dieser Zeitreise.
Das finde ich sehr cool, weil das kann natürlich auch sein. Und besonders, da sie ja nur dann ganz kurz gesehen hat, finde ich es auch voll fair, dass sie sich eben nicht dran erinnert, nach so vielen Jahren. Und wenn du irgendwas siehst, weißt du ja nicht immer, ob es wichtig ist und ob du dir das merken müsstest. Das heißt, ich würde jetzt nicht hinterfragen, warum wusste sie denn dann nicht, dass Gwendolyn die ganze Zeit in der Zeit reisen kann. Und dann guckt sie jetzt an und hat so eine Art Déjà-vu.
Mhm.
Das finde ich richtig cool. Oder ein Flashback, besser gesagt.
Also ich bin mal gespannt, wenn wir dann zu dem Kapitel kommen, was, also wie genau sie sie tatsächlich sieht. Aber ich bilde mir zumindest ein, dass das ein Aspekt davon ist.
Ja, voll. Richtig spannend.
Wir gehen jetzt mit Mr. George zusammen durch das Quartier der Wächter und genauso wie Grace vorhin droppt er so ein paar Fun Facts, dass die Tempelritter das Gebäude gebaut haben und davor waren die Römer da am Start und vor denen die Kelten. Und beim Thema Tempelritter, da sind meine kleinen Google-Finger sind da heiß gelaufen und ich habe etwas vorbereitet.
Oh Gott. Ich liebe es, dass wir uns mittlerweile so gut kennen, dass ich das Wort Tempelritter gesehen habe. Und ich dachte so, nö, brauche ich nicht googeln, machst du eh.
Ja, also hast du gedacht, da wird Julia irgendwas zu rausfinden.
Genau, da erspare ich mir ein bisschen die Arbeit.
Und zwar habe ich, also ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht so richtig deep recherchiert. Ich habe einfach das YouTube-Video von Mr. Wissen2Go zu den Tempelrittern angeschaut. Aber ich dachte mir, der Mann hat Geschichte studiert, der wird es ja wohl wissen.
Der kennt sich aus.
Also die Tempelritter sind eine Vereinigung, die sich im Zuge der Kreuzzüge nach Jerusalem zusammengefunden haben und eben zuerst mal Ritter waren, die an den Kreuzzügen teilgenommen haben und dann später vor allem es als Aufgabe gesehen haben, die Pilger zu schützen, die zu den heiligen Städten nach Jerusalem reisen wollten. Also die haben dann sowohl die Pilger selbst als auch die Wege und eben die heiligen Stätten verteidigt und waren eine Kombination aus Mönchen und Rittern. Also sobald sie diesem Orden beigetreten sind, haben sie ein Keuschheitsgelübde abgelegt, haben auch Gehorsam geschworen und so weiter, haben in den meisten Fällen ihre Ländereien an den Orden abgegeben, weswegen der Orden dann auch irgendwann über viele ja eben Ländereien, Gebäude und so weiter verfügt hat und haben eben nicht nur als Mönche gelebt, sondern auch als Ritter, wobei man dazu sagen muss, dass die Leute, die wirklich gekämpft haben, meistens aus dem niederen oder mittleren Adel gestammt haben und es auch Tempelritter gab, die aber nicht gekämpft haben, sondern nur diese Verwaltungsaufgaben quasi übernommen haben und dann eben die Ländereien verwaltet und ja, da gearbeitet haben, während die anderen eben in so im Bereich um Jerusalem unterwegs waren und da gekämpft haben. Es gibt nur seltene Fälle, in denen von weiblichen Templern gesprochen wird. Aber ich meine, na, wir kennen da alle den historischen Bias.
Eben.
Und was mir da erst aufgefallen ist, der Bezirk Berlin-Tempelhof heißt so, weil das früher eine Stätte oder eine Niederlassung, lol, als wäre das so ein, als wären die so eine Franchise-Kette, weil da auf jeden Fall früher mal die Tempelritter gelebt haben.
Das habe ich noch nie zusammengesetzt. Tempelhof, ja klar.
Ja, das ist mir da auch erst aufgefallen. Und in dem Video wurde auf jeden Fall erwähnt, dass die Tempelritter, obwohl diese Ursprungsbewegung noch von den Kreuzzügen kommt, nicht grundsätzlich antimuslimisch waren und auch keine Zwangstaufen verlangt haben. Also denen ging es wirklich nur darum, eben die Pilgerstätte und die Pilger selber zu beschützen, haben aber jetzt nicht grundsätzlich immer Menschen anderen Glaubens bekämpft.
Yay.
Was eben eine falsche Annahme ist, die heute auch noch sehr oft von irgendwelchen rechten Gruppierungen missbraucht wird, die sich dann auf die Tempelritter beziehen und sagen, ja, sie sind quasi in der Tradition der Tempelritter, kämpfen sie auch gegen den muslimischen Glauben oder gegen grundsätzlich Andersgläubige. Und das stimmt halt nicht, dass die da einen grundsätzlich antimuslimischen Auftrag irgendwie hatten. Sie waren auch einer der ersten Orden, die bankenähnliche Geschäfte ins Leben gerufen haben, weil sie eben auch zum Beispiel für Leute, die sich auf Pilgerreise begeben haben, deren Besitz verwaltet haben, bis die wieder da waren und dann den Zins, den sie in der Zeit eingenommen haben, dann für den Orden selber behalten haben. Und man konnte tatsächlich auch, wenn man jetzt gesagt hat, ja, ich will hier nach Jerusalem pilgern, konnte man in so einer Art Banken- oder Geldtransfersystem konnte man sein Vermögen in der Heimat an die Templer übergeben, hat dann so eine Art Besitzschein bekommen und konnte dann in Jerusalem oder wo auch immer man hingepilgert ist, auch wieder zum Templerorden gehen und sagen, guck mal, zu Hause habe ich so und so viel Geld bei euch in Zahlung gegeben, zahlt mir doch jetzt wieder einen Teil davon aus. Also konnte quasi von seinem eigenen Geld damit was abheben. Und deswegen haben die Templer auch irgendwann den Ruf bekommen, dass sie mega wohlhabend sind, was auch nur so halb stimmt. Also die waren schon ein relativ wohlhabender Orden, aber es gibt und gab auch damals viele Orden, die sehr viel wohlhabender waren als die Tempelritter. Und die Zeit der Tempelritter ist 1312 offiziell zu Ende gegangen, als der damalige Papst den Orden aufgehoben hat. Vor allem, weil der Papst ein Bro vom französischen König Philipp dem Vierten war. Hier wieder römische Zahlen, kann ich ganz toll lesen. Und Philipp der Vierte eben den Plan hatte, den Staat erstmal zentraler aufzubauen und dann auch die Kirche dem Staat unterwerfen wollte und vor allem die von ihm vermuteten Reichtümer der Tempelritter haben wollte und er deswegen angefangen hat, die Templer verfolgen zu lassen und da dann auch so Vorwürfe in den Raum gestellt hat, dass die ketzerisch sind und Gotteslästerung betreiben, hat ihnen sittenwidrige Verhaltensweisen vorgeworfen, also hat ihnen im Prinzip unterstellt, sie wären irgendwie alle so eine riesige schwule Kommune und irgendwelche, also hat ganz viele Verschwörungsmythen über die Templer verbreitet, um die eben vernichten zu können. Und auf diese Verschwörungsmythen gehen auch diese ganzen oder viele der Erzählungen zurück, die man heute immer noch hört. Also, dass sie irgendwie so ein Geheimbund waren und so irgendwelche shady Machenschaften im Hintergrund laufen hatten. Das war höchstwahrscheinlich gar nicht so. Das sind alles einfach Fake News von Philipp dem Vierten.
Ah, super.
Danke, Philipp, an der Stelle.
Schön, dass es damals auch schon so Fake News gab.
Ja, und also es wurde bis heute kein Ordensschatz der Tempelritter gefunden.
Mhm.
Das heißt, also ich meine, es ist natürlich immer noch Inhalt von ganz vielen Erzählungen, dass es diesen Schatz der Tempelritter noch irgendwo gibt. Höchstwahrscheinlich gibt es den aber einfach nicht, weil die halt nicht so rich waren, wie alle dachten.
Funny. Ja, spannend.
Das war mein kurzer Exkurs zu den Tempelrittern.
Vielen Dank dafür.
Und jetzt laufen sie um die Ecke und treffen endlich Gideon und stoßen fast mit ihm zusammen.
Und Mr. George ruft laut, hoppala. Und ich habe mir dazu geschrieben, das ist schon eine Green Flag. Menschen, die hoppala sagen.
Ja. Es wird dann auch direkt beschrieben, dass Gideon natürlich so unfassbar gut aussieht.
Natürlich.
Kurze Anmerkung, wieso haben eigentlich alle Leute Vornamen, die mit G anfangen? Gwendolyn, Gideon, Glenda, Grace. Nur Charlotte, die ist auch dabei.
Stimmt.
Egal, auf jeden Fall wird dann auch gesagt, dass Gwendolyn ihn sofort wiedererkennt und dass sie weiß, dass er der Typ ist, den sie geküsst hat auf ihrer Zeitreise.
Und das finde ich aber wenigstens schön, dass sie ihn auch wenigstens direkt wiedererkennt, weil ich hasse das solche Tropes, wenn sie dann nicht checkt, dass das derselbe ist. Weil sie die Situation ja so krass sich angeguckt hat und analysiert hat und wenn sie jetzt nicht checken würde, dass Gideon der geheimnisvolle Mann ist, den sie geküsst hat, fände ich es doof. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sie ihn wirklich sofort erkennt.
Ja, also ich finde es auch gut, dass es so gemacht wurde. Alternativ hätte man es halt noch so machen können, dass sie ihn wirklich fast gar nicht gesehen hat auf ihrer Zeitreise und dann erst checkt, dass er das war, als sie ihn in dem Outfit wieder sieht, das er da anhatte.
Oh, das wäre auch cool, wenn, also gar nicht erst in der Situation in dem Raum, sondern wenn er das mit dem Outfit einfach ankommt.
Ja.
Das wäre auch cool. Ja, stimmt.
Und ich habe mich da auch so ein bisschen gefragt, was macht das mit ihr, dass sie ja schon weiß, dass sie ihn irgendwann küssen wird?
Eine Menge.
Mag sie ihn vielleicht auch nur, oder ist sie nur so von ihm angetan, weil sie weiß, dass sie irgendwann mal mit ihm rummachen wird?
Ich glaube, das schürt auf jeden Fall eine gewisse Art von Neugier, die vielleicht vorher bis zu einem gewissen Grad da gewesen wäre, aber definitiv nicht. Also das setzt da nochmal eine Schippe drauf. Ich glaube, besonders in dem Alter, Gwendolyn war eh obsessed mit diesem Kuss, den sie gesehen hat. Und er sieht sie diesen Typen, mit dem sie küssen wird. Natürlich ist sie nochmal neugieriger als vorher. Und deswegen starrt sie ihn auch einfach nur entgeistert an und macht gar nichts mehr.
Ich finde es auch irgendwie den Gedanken so lustig, dass so auch im ganzen späteren Buch sie sich ja die ganze Zeit denken kann, so, du kannst so scheiße zu mir sein, wie du willst. Ich weiß, dass du irgendwann mit mir rummachen wirst.
Stimmt.
Also das gibt aber einem ja eine ganz andere Sicherheit beim Flirten, wenn man weiß, dass es irgendwann passieren wird.
Stimmt. Ich weiß nicht, wie gut man das auch wieder ausblenden kann. Also ob das vielleicht wirklich so eine Sache ist, so ich entscheide mich gerade dafür, dann nicht die ganze Zeit dran zu denken. Aber ich weiß es nicht.
Sollten wir auf jeden Fall beobachten, ob das nochmal irgendwie zur Sprache kommt. Kleiner Funfact aus dem Film, was mir neulich, als ich es nochmal gesehen habe, aufgefallen ist. Im Film treffen sie ja Gideon, während er gerade Geige übt. Weil natürlich müssen wir gleich mal zeigen, dass er Geige übt.
Klar.
Und er spielt da das gleiche Lied oder er übt da das gleiche Lied, das er dann im zweiten Film auf der Soiree bei Lord und Lady Brompton spielt.
Da haben sie ja doch ein bisschen was überlegt.
Mhm.
Crazy. Das hätte ich dem Film gar nicht zugetraut.
Also falls ihr es euch anhören wollt, auf Spotify gibt es ja den Soundtrack und es ist der Song Green Sleeves aus dem zweiten Film. Das ist so ein Violinenstück.
Auf jeden Fall wird Gwendolyn dann vorgestellt von Mr. George. Und mit den Worten, möglicherweise ist Gwendolyn unsere neue Charlotte. Und Gideon ist direkt verwirrt und entgeistert und sagt, wie bitte? Und mustert Gwendolyn erstmal, wie es sich für einen richtigen Mann gehört. Also die Frau erstmal ganz, ganz genau mustert.
Ja, vor allem, also er ist dann auch direkt so, also er geht ja dann in den Drachensaal und lässt sich da alles von Fork de Villiers erklären, von dem wir auch schon mal erfahren, dass Fork anscheinend der Onkel von Gideon ist.
Mhm.
Und verabschiedet sich dann mit Auf Wiedersehen, Wendy.
Oh.
Und ich habe mir da dazu geschrieben, ich hasse Leute, die sich keine Namen merken können, aber nicht im Sinne von, ne, irgendwie was weiß ich, ich bin auf einer Party und lerne gerade 15 Leute kennen und kann mir dann nicht merken, wie die heißen. Das meine ich nicht, das ist eine ganz normale Situation. Aber wenn dir eine einzelne Person vorgestellt wird und du die dann einfach anders nennst,
das also, finde ich... Ich bin so eine Person, die sich wirklich keine Namen merken kann. Das ist ein großes Problem. Das ist mir aber auch sehr unangenehm. Und ich frage Leute auch mehrmals, wie sie heißen, auch wenn sie sich einzeln mir vorgestellt haben, weil ich auch noch schlecht mit Gesichtern bin. Das ist eine ganz, ganz schlimme Kombi. Aber ich sag halt nicht abfällig irgendwelche Spitznamen, von denen ich denke, dass sie so heißen könnten. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Er hätte ja auch einfach nur sagen können, auf Wiedersehen. Aber er sagt, auf Wiedersehen, Wendy. Und in meinem Kopf sagt er das auch so ein bisschen abfällig und hat sich ihren Namen ganz genau gemerkt, hat es aber absichtlich falsch gesagt. Und da finde ich einen großen Unterschied.
Ja, eben, also dass entweder Leute halt sich, also weißt du, dich einfach nicht wichtig genug finden, um sich deinen Vornamen zu merken, weil den Vibe gibt es für mich gerade schon so ein bisschen. Oder ja, eben absichtlich irgendeinen Spitznamen benutzen, weil sie dich nicht bei deinem vollen Namen ansprechen. Mhm. Also ich finde es auch super übergriffig, wenn Leute, die man nicht kennt, einfach plötzlich beschließen, einem einen Spitznamen zu geben. Super und einen dann so nennen, wo mich dann immer denkst, so, Diggi, wir kennen uns nicht, wir sind nicht befreundet, nenn mich bitte genauso, wie ich mich bei dir vorgestellt habe.
Halt voll. Naja, das war unsere erste Begegnung mit Gideon de Villiers. Schön. Mhm. Und dann springen wir ein bisschen und Mr. George geht weiter mit Gwendolyn, um in so einen sicheren Raum zu kommen. Und wir sehen, das fand ich ganz spannend, einen Mann, der nicht redet. Weil der, ich weiß gar nicht, was genau der macht. Das habe ich mir nicht markiert. Der sitzt da oder arbeitet da, keine Ahnung. Und er redet halt nicht. Und Gwendolyn fragt so, ist der Mann stumm? Und Mr. George sagt, nein, aber er hat ein Schweigegelübde abgelegt. Er muss jetzt in den nächsten 4 Wochen, darf er nicht reden, um in die Loge aufgenommen zu werden und um denen zu zeigen, dass er Verschwiegenheit bewahren kann. Und ich dachte mir so, Leute, so wichtig müsst ihr euch erstmal nicht nehmen. Und ganz ehrlich, ob jetzt jemand hier 4 Wochen am Stück schweigen kann, sagt auch nicht, wie gut er eure Geheimnisse bewahren kann. So was Lächerliches.
Das war für mich auch einfach so ein fetter Augenverdrehen-Moment.
Ey, wirklich?
Ich mir wirklich dachte so, also ihr nehmt euch, glaube ich, auch ein bisschen wichtiger, als ihr eigentlich seid. Wirklich? Und ja, also wie du auch schon gesagt hast, vielleicht hat er gar kein Problem damit, 4 Wochen zu schweigen, wenn ihm in den 4 Wochen einfach niemand was erzählt, was irgendwie relevant wäre. Also nur weil ich mich 4 Wochen lang körperlich davon abhalten kann, zu reden. Also ich meine, ich weiß, das ist alles mehr so ein symbolischer Akt und bla bla bla.
Ja, aber auch unnötig.
Also, oh Gott, ey.
Und mal ganz ehrlich, vielleicht kriegt ihr auch einfach nur nicht mit, wenn ich dann rede, weil ich das dann zu Hause mache oder heimlich oder ich ein Handy mit reinschmuggel, über das ich irgendwie chatten kann oder es gibt viele Möglichkeiten. Es ist so egal.
Ich wollte gerade sagen, also mit modernen Technologien, Ich kann über eine ganze Firma kann ich hier whistleblowen, ohne auch nur ein einziges Wort mit meinen Stimmlippen gesprochen haben zu müssen.
Ey, und wir wissen, vielleicht liegt der nachts unter seiner Decke, selbst wenn er da irgendwo in der Loge schläft, und macht hier erstmal Sprachnachrichten an seine Eltern. Würde ich genauso machen. Und so war mein Tag. Erstmal so 10 Minuten sprechen.
Ja, also kannst mir doch auch nicht erzählen, dass er dann irgendwie einkaufen geht und sich einen Kaffee bestellt und dann die ganze Zeit nicht redet.
Als wenn.
Ist ja super nervig.
Naja, es zeigt auf jeden Fall, auf welchem Level die Loge hier agiert. Mr. George gibt Gwendolyn dann auch erstmal einen Siegelring, der ihr sehr bekannt vorkommt. Weil er sagt nämlich, das ist das Zeichen von uns quasi. Und wenn du, egal in welcher Zeit, du jemandem von der Loge diesen Ring zeigst, dann wissen sie, du kommst von uns und bist keine Gefahr. Und gleichzeitig wird dir auch nichts passieren. Und Gwendolyn erkennt natürlich diesen Siegelring wieder als den Ring, den Mr. Whitman anhatte, von dem Leslie ja schon vermutet hat, dass der zu den Zeitreisenden gehört.
Ich habe mich da auch gefragt, im Buch bekommt sie nie einen eigenen Ring, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Weil im Film hat sie dann, ich weiß nicht, ob schon im ersten Teil, aber auf jeden Fall ab dem zweiten Teil, hat sie dann einen eigenen Siegelring mit so einem ganz kleinen Rubin in der Mitte.
Oh, süß.
Und nee, also Gideon hat da auch einen mit einem kleinen Diamanten in der Mitte.
Mhm.
Aber im Buch bekommt sie, glaube ich, nie einen eigenen Ring.
Nee, die hassen sie ja auch. Die sehen sie ja auch nicht als wahre Zeitreisende an.
Ich frage mich auch gerade, ob die Wächter eigentlich, also weil ich meine, die müssen ja schon einen Ring für Charlotte Reddy gehabt haben, wenn das Erkennungszeichen ist und ne, ob sie dann einfach gesagt haben, nee, den haben wir jetzt zwar ready hier, aber den geben wir dir nicht.
Nö.
Oder ob sie einfach noch keinen gekriegt hat, weil, keine Ahnung, dann erst mit 16 werden die Ringgrößen von den Leuten ausgemessen und dann wird es einmal zum Goldschmied geschickt oder so.
Das kann natürlich auch sein. Aber, also ich meine, die Bücher, ich glaube, die drei Bücher spielen ja auch in weniger als 14 Tagen.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie lange ein Ring braucht, um von der Größe irgendwie so angepasst zu werden, aber vielleicht war der einfach noch nicht fertig. Oder es hat noch niemand geschafft, den abzuholen, weil es ist auch einfach eine sehr, sehr kurze Zeit.
Mrs. Jenkins war die ganze Zeit so, ja, ich weiß, ich muss den Ring noch abholen, aber jetzt, ich habe auch heute ganz viel Buchhaltung zu machen.
Genau, und heute wollte ich eigentlich ein bisschen früher Feierabend machen, weil meine Tochter Geburtstag hat und da kommen viele Dinge zusammen.
Ja, also vielleicht ist das auch einfach die Erklärung. Es liegt gar nicht dran, dass sie was gegen Gwendolyn haben.
Ja, ich glaube schon, das ist es. Es folgt so ein Frage-Antwort-Spiel zwischen Gwendolyn und Mr. George, was ich ganz cute finde eigentlich. Also zu Anfang stellt sie ihm noch viele Fragen und fragt so, ja, was ist mit Lucy und Paul passiert? Er antwortet, das darf ich dir leider nicht sagen. Solche Sachen. Wir erfahren, dass Paul zum Beispiel Fork de Villiers kleiner Bruder ist. Er war selber ein Zeitreisender, genauso wie Lucy. Und dann spielen sie so ein kleines Spiel, wo sie sich gegenseitig Fragen stellen, was ich unfassbar cute einfach finde, weil das Mr. George auch einfach nochmal so ein bisschen nahbarer macht. Genau, ich weiß nicht, ob du hier was Bestimmtes noch besprechen willst, sonst würde ich so ein bisschen durchfliegen.
Das Einzige, was ich mir hierzu notiert habe, ist, dass sie relativ weit vorne in diesem Frage-Antwort-Spiel fragt, gibt es hier eine Toilette? Und dann geht sie erstmal aufs Klo und ich war so, endlich geht in solchen Büchern mal jemand aufs Klo. Weil es ist wirklich...
Ja, aber ich fand es dann auch irgendwie weird, weil warum? Also ich verstehe es, aber es war auch so abgehackt irgendwie und irgendwie hat es mich, hat mich genervt.
Ja, ich weiß nicht, also ich finde es irgendwie gut, dass das mit berücksichtigt wird. Weil ich mir halt irgendwie denke, so ja, wir wissen jetzt, also wir waren in der ganzen Zeit von, sie ist in der Schule gesprungen, bis jetzt waren wir die ganze Zeit quasi dabei. Mhm. Und sie ist nicht auf Toilette gegangen. Und das,
ja, das stimmt.
Das klärt zumindest unsere Frage von letztem Mal so, was macht Gwendolyn, wenn sie aufs Klo muss in der Vergangenheit? Und muss sie ja nicht, weil sie ist ja gerade gegangen. Also irgendwie
das sehr vorausschauend war auf jeden Fall. Nee, da hast du auch recht. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich glaube, ich fand die Formulierung einfach weird, weil, also sie geht dann auf Toilette und guckt natürlich erstmal, ob ihr Handy Empfang hat, damit sie Leslie Bescheid sagen kann, was ich auch super cute finde. Und dann sagt sie so, ich fühlte mich, als wäre ich schon Tage hier. Und ich musste tatsächlich mal. Als ich wieder aus der Toilette kam, lächelte Mr. George mich an. Und irgendwie fand ich, es war so ein Cut. Weil ich brauche jetzt wirklich nicht lesen, wie sie auf Toilette geht, aber es war so ein Lesefluss-Cut. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hätte man ein bisschen smoother machen können. Mhm. Auf jeden Fall wird jetzt dann viel irgendwie über Zeitreisen, was weiß ich, geredet. Und dann kam eine Stelle, wo ich mir dachte, oh mein Gott, die machen auch Zeitreise-Roulette. als nämlich Mr. George Gwendolyn fragt, wenn du es dir aussuchen könntest, in welche Zeit würdest du am liebsten reisen?
Wirklich, habe ich auch gedacht.
Und da ist auch eine Stelle, wo sie mal über ihren toten Vater spricht, weil sie dann nämlich sagt, ja, sie würde gern noch mal 10 Jahre zurückreisen, um noch mal mit ihrem Vater sprechen zu können. Mhm. Und das fand ich an sich so eine schöne Vorlage. Aber das Thema wird dann direkt danach wieder beendet. Weil einfach, ja, wenn er sagt, ja, kannst leider nicht in deine eigene Lebenszeit reisen, ist sie so, ja Mensch, schade, weil ich wäre eigentlich in die Grundschulzeit zurückgereist und hätte da den Jungen verprügelt, der mich hässliche Kröte genannt hat. Wo ich mir dachte, das wäre doch irgendwie eine Szene gewesen, wo man hätte mit einbringen können, dass es ihr irgendwie einen Stich versetzt, dass sie kurz geglaubt hat, sie hätte noch mal die Möglichkeit, ihren Vater zu sehen und ihr das jetzt wieder genommen wird. Aber nein, sie redet dann direkt darüber, dass sie gerne ihr jüngeres Ich auf dem Grundschulhof verteidigen wollen würde.
Es ist halt schon wieder einfach nicht gut Gefühle beschrieben. Ja. Weil das kann man ja zeigen, so wirklich auch, dass sie nicht weiter drüber nachdenken möchte und deswegen ganz schnell das Thema wechselt. Aber dieser kleine Stich, so dieses, ah, schade. Es ist irgendwie, da fehlt was.
Ja, es wird auch kurz über die Kreidekreuz-Theorie gesprochen, dass Mr. George nämlich auch sagt, das ist kompletter Bullshit. Auf die
wir viel zu viel Zeit verschwendet haben, glaube ich, weil im Endeffekt war das einfach Bullshit, den Glenda unbedingt haben wollte.
Aber wir erfahren auch, dass Mr. George mit Gwendolyns Opa befreundet war und ihn als seinen Mentor und seinen besten Freund bezeichnet.
Richtig cute.
Und ich finde auch so, ich finde in so Büchern, wo es um, ich sag mal, ältere Männer geht oder Männer, die halt nicht in der jetzigen Zeit aufgewachsen sind, gibt es viel zu wenig Raum auch für Männerfreundschaften.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Weil also Männer brauchen ja keine Freundschaften. Sie sind ja starke Männer.
Die sind ja männlich. Die müssen nicht über ihre Gefühle sprechen.
Auf gar keinen Fall.
Aber das fand ich auf jeden Fall irgendwie süß. Und ich stelle es mir auch, also ich stelle mir diese Freundschaft zwischen den beiden auch irgendwie richtig süß vor.
Ja. Vor allen Dingen so auch, dass er einfach der Mentor von Mr. George war und so. Und ach, ich glaube, wir lernen Mr. George dann ja auch nochmal in jungen Jahren kennen. Mhm. Im Laufe der Bücher. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil davon weiß ich nicht mehr ganz so viel. Aber ich weiß, dass ich ihn auch da sehr mochte. Und dann fragt Gwendolyn endlich Mr. George, ja, wer war eigentlich der kleine Junge, der hinter Dr. White war? Und Mr. George sagt so, welcher kleiner Junge? Und anstatt dass Gwendolyn da schaltet, so, ach ja, ich kann ja Geister sehen, das war bestimmt ein Geist, egal, erklärt sie das dann noch so. Der kleine blonde Junge, etwa 7 Jahre alt, er stand neben Mr. George. Neben Mr. White. Und als er dann nochmal sagt, nee, da ist keiner gewesen, erst dann versteht sie, ah, kacke, das war wohl ein Geist. Und Mr. George checkt direkt, dass Gwendolyn einfach Geister sehen kann. Und das fand ich auch irgendwie so toll, weil er hinterfragt es auch gar nicht, sondern er fragt sie dann in seinem nächsten Zug, sag mal, kannst du oder hast du schon immer Dinge gesehen, die nicht da sind? Und ich fand es irgendwie so richtig cute, dass er das nicht hinterfragt, nachdem wir dieses große Thema hatten, dass Grace es ja dann doch nicht geglaubt hat all die Jahre lang, ist Mr. George so, ja klar, okay.
Ja, ich finde es auch an sich relativ logisch, dass,
ja klar,
also in so einer Loge, wo sowieso alles Mögliche Übernatürliche passiert, dass, also dass das dann nicht so abwegig ist, dass das jemand kann. Ja. Und tatsächlich, ja, ich dachte immer, dass dieses Geistersehen, dass das die Magie des Raben ist.
Ja.
Von daher, und ich meine, Mr. George kennt ja auch diese ganzen Gedichte und so und Prophezeiungen über den Rubin. Und ein Teil davon ist ja auch irgendwas mit blablabla, bla bla, hört Tote ersingen.
Ja.
Über den Raben, also über den Rubin.
Ja, stimmt. Das heißt, dann setzt er das vielleicht auch schon zusammen in seinem Kopf.
Ja, also von daher verstehe ich schon, dass
ja, stimmt.
Mr. George
sich da... Ich weiß aber auch gerade nicht, ja, ich weiß gerade nicht, ob das so ein Filmding ist oder ob das im Buch auch so ist, aber im Film ist ja auf jeden Fall auch so, dass sie Gwendolyn dauernd sagen, wie gewöhnlich sie ist und dass er gar keinen Sinn macht und alle sprechen von der Magie des Raben, aber was ist denn besonders an ihr? Und nicht mal sie denkt, ah, das könnte ja auch sein, dass ich Geister sehen kann. Und auch sonst denkt es niemand. Und ich weiß gerade nicht, ob das nur ein Filmding ist.
Nee, oder das ob ist auch ein Buchding.
Und da denke ich mir so, aber es wissen ja, sie macht ja kein Geheimnis daraus. Es wissen ja so viele Leute, dass sie Geister sehen kann. Und trotzdem setzt das niemand zusammen.
Ich meine, allein schon, dass die Wächter das nicht erkennen oder irgendwie miteinander verbinden, richtig dumm. Aber auch, dass sie dann, wenn die ganze Zeit gesagt wird, ja, du bist so gewöhnlich und also das ist auch eine Buchsache.
Ja, okay.
Wo ich mir auch die ganze Zeit dachte so, hä, sag doch, ich kann Geister sehen.
Ja, Punkt.
Also, auch ja.
Mal, also, macht nicht so viel Sinn.
Auf jeden Fall, spielen sie dann weiter da ihr Frage-Antwort-Spiel. Mr. George, unser kleiner fürsorglicher King, holt auch erstmal Kekse.
Aber dann holt er einfach Kekse mit Orangenfüllung. Und ich dachte mir so, ach.
Ja, das ist ja...
Kekse mit Orangenfüllung.
Das scheint ja so ein britisches Ding zu sein. Ja, diese, nee. Diese Softcakes mit... Also, ich finde die auch... Absolut ekelhaft.
Ganz, ganz fragwürdig.
Wie heißen die? Jaffa Cakes oder so irgendwas?
Ja, genau, genau. Ugh.
Also, aber ich finde alles, was irgendwie mit Gelee oder so irgendwas arbeitet, finde ich ganz, ganz eklig. Also,
ich auch.
Ich habe auch neulich wieder im Aldi gesehen, dass da diese Gelee-Bananen im Angebot waren und habe wirklich, musste im Aldi allein beim Anblick dieser Gelee-Bananen meinen Würgereiz unterdrücken. Also,
Also, wenn ihr solche Sachen gerne esst, was ist los mit euch?
Ja, also, das Gelee-Bananen und oder halt so alles mit Gelee und Lakritz, das verstehe ich einfach nicht.
Ja, ich auch nicht. Lakritz habe ich auch noch nie gemacht.
Aber ja, vielleicht. Also, ich meine, ich kenne viele Leute, die Lakritze mögen. Vielleicht, weiß nicht, haben wir da auch einfach nicht die richtigen Geschmacksrezeptoren für oder so.
Ja, oder wir beide kennen uns halt aus.
Das kann natürlich auch sein.
Ja.
Es wird dann noch kurz drüber gesprochen, ob Gwendolyn, wenn sie jetzt im Keller sitzt und dann in eine Zeit reist, wo das Gebäude noch nicht existiert, ob sie dann unter der Erde landet und erstickt. Und Mr. George erklärt ihr dann, dass sie in dem Gebäude sowieso immer safe ist, weil sie sowieso nicht weiter zurückreisen kann als 1560. Und also als das Geburtsjahr von Lancelot de Villiers,
dem ersten Zeitreisenden.
Und alle Zeitreisenden sowieso nur 500 Jahre zurückreisen können. Was irgendwie so ein bisschen wirr ist, weil ich mir dann denke so, ja gut, also von Gwendolyn aus sind es ja jetzt ein bisschen weniger als 500 Jahre bis zum Geburtsjahr von Lancelot de Villiers. Aber jetzt zum Beispiel vom Grafen von Saint-Germain aus oder auch von den Vorhergeborenen sind ja 500 Jahre viel weiter zurück als 1560. Ja.
Aber das habe ich immer so verstanden, in dem Sinne, dass ja der Rabe den Kreis schließt. Das finde ich tatsächlich super sinnig, dass der Rabe, also der Rubin, der Zeitreisende ist, die quasi an den Anfang springt. Und das ist da, wo der erste Zeitreisende geboren ist, sodass man diesen Kreis hat. Dass die anderen noch viel früher springen können, ja. Okay. So, das habe ich immer als Symbolik dafür gesehen. Deswegen dann auch 1560 und nicht 500 Jahre zurück, weil ehrlich gesagt müsste das dann ja 1510 sein oder so, wenn ich gerade richtig bin.
Ich weiß, ich bin gerade nicht, ja, 2010 oder 11.
Aber ich fand's tatsächlich irgendwie was Schönes, dass das quasi bis ins Geburtsjahr von ihm geht.
Heißt es dann aber, dass Lancelot de Villiers bis 1060 nach Christus reisen konnte?
Ja.
Weil der ist ja dann wirklich in ganz andere Zeiten gereist. Und da stand auch höchstwahrscheinlich das Gebäude noch nicht, in dem sie da, wobei der hat ja auch in Belgien gelebt. Ich glaube, der war sowieso nicht da unterwegs.
Und der war dann ja auch noch gar nichts anderes gewohnt. Der ist ja noch komplett freigesprungen. Da gab es ja auch noch gar keinen Chronographen und so. Also ich glaube, erster Zeitreisender zu sein, ist einfach Abfuck. Da hat Gwendolyn das jetzt schon ganz gut, würde ich sagen.
Das auf jeden Fall. Und das Kapitel endet mal wieder damit, dass Gwendolyn das Sofa unterm Hintern weggezogen wird und sie in der Zeit springt. Und ich muss sagen, also so langsam finde ich es ein bisschen ermüdend, dass die Kapitel immer damit enden, dass der Zeitsprung beginnt und das neue Kapitel dann quasi in der Vergangenheit startet. Voll. Also ich hoffe, dass das nichts ist, was sich zu sehr durchzieht, weil irgendwie ist mir dieses Muster jetzt schon so ein bisschen zu viel.
Ich hoffe halt, dass sich das ein bisschen ändert, wenn die Zeitsprünge auch mehr Sinn haben, weil es ist wirklich so, dass in diesem Buch die Zeitsprünge das Schwächste sind, weil jetzt gerade reist sie halt sinnlos in der Zeit rum und dann geht es nur darum, zu warten, bis sie wieder zurückspringt. Natürlich ist es jetzt ein wichtiger Zeitsprung, damit auch die Loge checkt, dass sie die Zeitreisende ist. Das macht ja auch Sinn. Aber man freut sich dann halt nicht auf das nächste Kapitel, weil man weiß, es fängt mit dem Schwächsten an. Und so sollte ja ein Cliffhanger nicht sein, sondern der sollte ja eher sein, oh mein Gott. Das heißt, ich hätte, glaube ich, wirklich die Zeitreise noch in dieses Kapitel gepackt und dann, dass sie zurückspringt und dann schon Leute da sieht oder irgendwie sowas. Also gar nicht, also es quasi ein bisschen nach hinten verschieben, weil das finde ich viel spannender. Wie reagieren die, wenn sie wieder da ist?
Ja, gut, ich meine, dann wäre jetzt halt dieses Kapitel extrem lang geworden.
Ja, aber man kann ganz, ganz viel da rauskürzen.
Ja, gut, ich frage mich auch gerade so ein bisschen, ob uns das jetzt nur so lange vorkommt, weil wir es ja schon kennen und ja, oder ob das vielleicht auch das Stilmittel ist, das Kerstin Gier da haben wollte, also dass das so lange wirkt.
Sicherlich.
Weil sie halt eben dieses Gefühl in uns wecken wollte, von wegen, wieso diskutiert ihr da die ganze Zeit, während Gwendolyn jederzeit wieder springen könnte.
Ja, sicherlich.
Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann in der Neuauflage ist. Ob sie da rausgekürzt hat.
Das müssen wir auf jeden Fall auch vergleichen. Da freue ich mich schon drauf.
Fun Fact auch noch zu hier, das Buch ist aus 2011. Ich habe mal ich glaube, es war irgendein TikTok-Video von Kerstin Gier gesehen, wo sie drüber gesprochen hat, dass sie das Buch ja 2010 geschrieben hat. Und
2009 sogar.
Oder 2009 und es aber halt hat 2011 spielen lassen. Das heißt, von ihr aus gesehen ja auch in der Zukunft. Und dass eine ihrer größten Ängste war, dass die Queen stirbt.
Stimmt, das habe ich auch gesehen.
Und das fand ich irgendwie so lustig, dass halt, also erstens, wie lange dann die Queen noch überlebt hat.
Ja. Natürlich ist es eine Angst, weil das ist ja auch schon ein großer Teil. Also das muss man dann halt irgendwie so... stimmt, das wurde dann ja auch schon veröffentlicht. Ich dachte kurz, das kann man noch umdrucken, aber nee. Das wäre so lustig, wenn es dann jetzt eine Neuauflage gibt, wo man das dann halt verbessert hat. Nichts anderes, sondern einfach nur, dass Queen mit King getauscht wird.
Ja, also ich bin mal sehr gespannt. Ich meine, ich gehe davon aus, dass die Neuauflage der Bücher auch immer noch in 2011 spielt.
Ja, klar.
Weil sonst hätte sie ja dann noch irgendwie so Sachen wie, Leute schicken sich gegenseitig Sprachnachrichten. Charlotte postet vielleicht irgendwas auf Instagram, so müsste sie ja dann alles noch mit einberechnen. Ja. Aber das, also finde ich irgendwie lustig, so die Vorstellung, dass Kerstin Gier so zu Hause saß und sich einfach das ganze Jahr 2011 dachte so, boah, hoffentlich stirbt die Queen nicht.
So an Silvester hat sie so gefeiert, yay, die Queen lebt.
So an Silvester Kerstin Gier erstmal so, oh Gott, Leute, ey, ich habe ja so Angst gehabt, dass die Alte jetzt stirbt.
Ja, da hat sie sich aber das Leben auch extra schwer gemacht. Bei mir ist es komplett egal, ob das jetzt in 2009 oder 2011 spielt.
Ja, ich weiß auch nicht so genau, warum sie das... Ich weiß nicht, vielleicht hat sie zuerst gedacht, dass sie das später erst veröffentlicht oder so irgendwie. Also...
Ich weiß es nicht.
Oder...
Wäre auch mal spannend zu wissen.
Vielleicht wollte sie auch... Also hat sie schon damit gerechnet, dass sie einen zweiten und dritten Teil schreibt und wusste ja, dass sie quasi da so lange für braucht, dass sie dann in 2011 mit dem dritten Teil fertig ist zu schreiben.
Mhm.
Vielleicht war das auch irgendwie ein Ding. Keine Ahnung. Aber das fand ich irgendwie lustig.
Aber super lustiger Funfact. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende dieses Kapitels, würde ich sagen.
Dieses dann doch sehr langen Kapitels, muss ich sagen. Also,
ja.
Da...
Obwohl nicht so viel passiert ist. Wir hatten quasi, also ich teile die immer so in so Szenen quasi ein. Und in diesem Kapitel hatten wir nur zwei Szenen. Aber ja, spannend. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt endlich an dem Punkt sind, wo Gwendolyn vor den Wächtern gesprungen ist. Und wenn sie gleich wiederkommt, dann wissen alle, sie ist die Zeitreisende. Das heißt, nach 130 Seiten geht's endlich los.
Ja, es ist, also ich muss sagen, es war jetzt schon auch teilweise ein bisschen hart, an den Punkt zu kommen. Und ich frage mich, ob auch da wieder, ob uns das so lange vorgekommen wäre, wenn wir nicht gewusst hätten, was da am Ende noch alles bei rumkommt. Mhm. Weil ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich beim ersten Lesen bzw. Hören mir dachte, so jetzt, Leute, kommt mal zu Potte, sondern das habe ich einfach so hingenommen.
Ist, glaube ich, auch normal. Und wir setzen uns jetzt gerade auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit diesem Buch auseinander. Und ich finde, da fällt jetzt auch auf, was sind Szenen, die hätte man rauskürzen können, welche hätte man kürzer schreiben können und so. Ohne, dass man dem Buch schadet, sondern es tatsächlich besser machen würde. Aber das ist ja auch irgendwie normal, dass man Kritikpunkte hat und einem manche Sachen dann auch nerven, wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt.
Dafür machen wir es ja. Dass wir uns einfach auch ein bisschen drüber aufregen können, was hier passiert oder auch nicht passiert.
Ich liebe es. Das gibt mir sehr viel.
Und mit dem Ende des Kapitels kommen wir auch zum weiteren Pflichtteil, zum, wie hast du es letztes Mal genannt? Ich glaube, Tagesordnungspunkt oder so. Das fand ich irgendwie sehr süß.
Ja, genau.
Zum nächsten Tagesordnungspunkt in diesem Podcast. Nämlich unserem, wie ich es jetzt vorübergehend mal taufen werde, mit Betonung auf vorübergehend, die Möglichkeit, was Besseres vorzuschlagen, besteht weiterhin, zu unserem Zeitreise-Ranking oder
ja,
ja der Zeitreise-Bewertung, dem
wir ändern das einfach ein bisschen und wir beide müssen jetzt uns nicht nur eine Person aussuchen, sondern benennen das einfach jede Folge anders.
Okay, dann habe ich jetzt für diese Folge habe ich mir mal den Begriff Zeitreise-Ranking ausgesucht. Und dann bin ich einfach sehr gespannt, was du mir dann nächstes Mal kredenzt.
Scheiße.
Weil wir heute so viel über sie und ihre eventuellen Beweggründe gesprochen haben, würde ich gerne von dir wissen, was glaubst du denn, wie gut Kerstin Gier darin wäre, in der Zeit zu reisen?
Oh, ich glaube, die wäre richtig gut. Weil ich schätze sie so ein, dass sie richtig viel recherchiert für ihre Bücher. Was krass ist, weil es sind Jugendbücher und man merkt es auch, dass es nur Jugendbücher sind, vermeintlich nur. Aber ich glaube, die hat eine Menge recherchiert vor diesen Büchern. Und AutorInnen sind ja immer einfühlsame Personen. Das heißt, ich glaube, sie kann sich auch sehr gut auf neue Menschen einstellen und so ein bisschen Situationen lesen. Deswegen glaube ich, dass sie das echt gut machen würde. Und gut klarkommen würde. Ich glaube, die hat nicht so viel. Nee, die hat nicht so viel Probleme. Die schafft das. Sie hat vielleicht ein bisschen Probleme, wenn die Brille irgendwann weg wäre. Davor habe ich auch Angst. Wenn man seine stimmt. Brille verliert, weil ich weiß nicht, was sie für eine Sehstärke hat.
Ja, die Brille verlieren und vor allem auch, also ich weiß jetzt nicht, wann Brillen wirklich ein Ding geworden sind.
Ich glaube, es ist noch nicht spät.
Aber
von daher, also BrillenträgerInnen haben da ein großes Minus.
Ja, stimmt. Oh Gott, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das ist ja dann auch, also ich meine, je nachdem auch was für ein, wie auffällig oder modern das Brillengestell ist, das man gerade trägt. Boah, ja. Das ist echt ein Faktor, da muss man bedenken.
Ja, naja. Wie würdest du das denn sehen?
Also, wenn man bedenkt, dass sie ja schon, also das ist ja der gleiche Punkt, den ich schon bei Maria Erich hatte, wenn man bedenkt, dass sie ja ein Buch übers Zeitreisen geschrieben oder drei Bücher übers Zeitreisen geschrieben hat, dann hat sie sich ja offensichtlich viel mit der Thematik auseinandergesetzt. Und das allein, glaube ich, ist schon echt ein riesiger Pluspunkt. Ich glaube auch, dass sie irgendwie ja sich da ganz gut irgendwie bei Leuten einschleimen könnte, weil ich auch finde, dass sie zumindest in ihren TikToks und so irgendwie immer sehr süßmausig rüberkommt. Und
ich
glaube, die könnte sich da einfach irgendwie mit freundlich zu den Leuten sein gut durchmogeln.
Ja.
Vielleicht wird es irgendwann ein bisschen schwierig werden, wenn so richtig die krassen historischen Facts gefragt sind. Aber ich glaube, das ist ja bei allen Leuten so, die jetzt nicht gerade Geschichte von vorne bis hinten durchstudiert haben, die in der Zeit reisen. Von daher, ich glaube auch, sie würde ganz okay klarkommen. Es wäre, also was natürlich ein Problem sein könnte, ist, dass sie ja deutlich älter ist als die anderen Leute, die wir bisher besprochen haben. Das heißt auch wahrscheinlich irgendwie körperlich ein bisschen weniger agil. Das heißt so, ja, wegrennen ist halt schwieriger, je älter man wird.
Aber muss sie ja nicht, weil sie ist halt so eben süßmausig, dass sie eh nicht wegrennen muss.
Eben. Also, ja, solange die sich da irgendwie durchwurscheln kann und jetzt nicht sich irgendwie, also ich will jetzt auch nicht unterstellen, dass sie sich körperlich nicht verteidigen kann, das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob die Frau nicht vielleicht Kampfsport macht oder so. Aber
das kann wohl sein.
Ja, also ich glaube, die wird das schon ganz okay machen. Wollen wir da eine Zahlenwertung hinten dran packen?
Können wir versuchen, so auf so einer Skala von 1 bis 10 würde ich Kerstin Gier schon eine 8 geben, glaube ich.
Ja, ich glaube, also so zwischen 7 und 8 wär ich glaube ich, mit dabei. Das doch.
Schön.
Ich trau der Kerstin da einiges zu. Irgendwer hatte noch 8 Punkte.
Boah, weiß ich nicht mehr. Wir wollten das auch mal nachgucken und mal aufschreiben, haben wir immer noch nicht gemacht.
Opala. War nicht Chappell Roan irgendwie relativ? Nee. Maria Erich war, glaube ich, relativ gut bewertet auch.
Vielleicht geben wir auch einfach nur allen Leuten, die aus dem Rubin-Rot-Universum kommen, denen geben wir einfach gute Punktzahlen.
Das heißt, irgendwann in den nächsten Folgen sollten wir mal auch Janis Niewöhner besprechen, wenn wir gerade schon dabei sind. Gut, das ist auf jeden Fall notiert, dass der Janis hier auch sehr mal irgendwo noch bewertet wird.
Ich würde sagen, damit sind wir am Ende unserer heutigen Aufnahme. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Julia, ich hoffe, dir hat's gefallen.
Mir hat's sehr gefallen.
Mir hat's sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Es ist immer wieder schön. Schreibt uns Kommentare, teilt unseren Podcast, erzählt all euren Freunden, was wir hier machen. Und vergesst nicht, uns zu folgen, würde ich sagen.
Folgt uns überall rein, wo es geht.
Überall. Und ihr dürft uns auch auf mehreren Plattformen folgen, ist gar kein Problem.
Wir freuen uns auf jeder Plattform über FollowerInnen und Klickzahlen. Gebt uns all den Internet-Fame, bitte.
Bitte. Wir definieren uns ausschließlich über Zahlen.
Ja. Ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder.
Bis nächste Woche.